Free audio post-production by Alphonic.com.
Ja, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den... ich bin der Wally. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir ist heute eine der zwei schönsten Personen der Welt.
Danke.
Nur der Fabian, der Lars ist heute leider nicht dabei. Dafür haben wir heute zwei ganz tolle Gäste und wir freuen uns, dass sie hier sind. Die möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Zum einen ist da der Daniel Andrew Wunderer. Screenwriter, Regisseur und Comicautor.
Servus.
Ja, genau. Und Daniel ist heute hier, weil wir über seinen neuen Comic sprechen wollen oder die Fortsetzung seines Comics. Und da freut es uns natürlich auch sehr, dass auch der Sascha Wernick, aka Refkin, hier ist. Der hat das Ganze nämlich visuell umgesetzt. Der ist Filmemacher, Animator, Storyboard-Artist und jetzt, ob du es willst oder nicht, auch Comiczeichner.
Tja,
also herzlich willkommen euch beide.
Freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, schön. Wie schon angesprochen, ihr seid hier, weil ihr, ja, wie auch immer man es dann nennen möchte hier, die Fortsetzung, den zweiten Band oder keine Ahnung, wie auch immer ihr das betiteln wollt, zu Acid Accessories. Accessories, das hatten wir beim letzten Mal schon mit der Aussprache mit, glaube ich.
Und deswegen haben wir für das zweite Heft, das die Heft Nummer 1 trägt, weil wir haben ja mit einer Nullnummer angefangen.
Ah ja, genau.
Um das Ganze ein bisschen auszuprobieren, haben wir das Accessories weggemacht und die Serie heißt jetzt Acid. Und das erste, also die Heft Nummer 1 ist Acid Noir, um es schwieriger zu machen, Teil 1 von 2.
Sehr gut.
Ach so, ich dachte, es heißt No Ear.
No Ear, genau. Ich habe mich gefragt, wer ist denn No Ear eigentlich? Der kam gar nicht vor.
Genau, wer ist das überhaupt? Ja, cool. Ich habe mich sehr gefreut, dass das endlich rauskam. Ich war ja ziemlich begeistert von dem Vorgänger, sage ich jetzt einfach mal. Hat bei mir genau den Nerv getroffen, den es so treffen sollte. Also war ein richtiger Page-Turner für mich, der erste. Hatte so unterschiedliche Vibes, ne? Cyberpunk, keine Ahnung, Blade Runner, so irgendwie in der Ecke war das für mich. Hat richtig Spaß gemacht und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und es hat für mich natürlich viel zu lange gedauert, dass es jetzt weitergeht. Aber am Ende des Tages bin ich ja nur ein Konsument und ich weiß ja nicht, was da so an Arbeit und Zeit und sonst was drin steckt. Und deswegen seid ihr ja heute hier, um uns darüber vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Keine Ahnung, wir können gerne direkt mal mit ein paar Fragen anfangen. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Und ich würde ganz gerne mit Sascha anfangen, weil das ist immer so eine Frage, die ist für mich am interessantesten. Bist du denn überhaupt ein Comic-Mensch? Also hast du irgendwie eine Comic-Vergangenheit als Konsument, sage ich mal so jetzt, also von unserer Seite
fix.
Aus? Okay.
Ja, sehr, sehr sogar. Also, ich setze mich eigentlich gar nicht mal so sehr so metamäßig mit meinem Konsum auseinander. Mhm. Also ich denke gar nicht so drüber nach. Aber ja, ich habe eine kleine Sammlung an verschiedenen Comicbüchern. Ich liebe Möbius.
Mhm.
Mhm. Ich liebe Otomo.
Sagt mir gar nichts.
Ja. Okay, ja. Halt die Klassiker.
Ah, Akira, okay.
Achso, wirklich? Ah, okay, ich dachte, das war ein Witz.
Nee, das sagt mir tatsächlich nichts.
Okay.
Ne? Und sobald das so ein bisschen asiatisch wird, bin ich auch fast schon raus. Ne? Der westliche.
Aber ich würde es ja nicht auch wissen können, weil Akira liegt da ganz oben im Regal. Ich hätte es natürlich auch wissen können.
Ja, toll. Das bist du im Verein.
Ja, und ich sehe auch Sin City von Frank Miller bei dir im Bild.
Ja.
Das ist auch eine große Inspiration. Also die ganzen Großen sind reingeflossen.
Hat man gar nicht gemerkt jetzt bei dem neuen, bei Noir.
Ja, ja.
Gar nicht gemerkt, dass Sin City da irgendwie ein bisschen mit reingeflossen ist. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Also es war ein
Ja, es war eher eine primäre Inspirationsquelle oder eine primäre Referenz, sag ich mal.
Okay. Ja, cool.
Wir hatten ja Sin City schon beim ersten, wo man es nicht so merkt, auch in der Hand. Vor allem beim Format natürlich.
Mhm.
Genau, fürs zweite jetzt ist es nochmal eindeutiger, die Inspiration.
Ja, also diese Schwarz-Weiß-Passagen und so, das war dann natürlich so ein bisschen mehr so direkt so vor die Nase gehalten, so, ne? So, aber es hat mir super gut gefallen. Auch das so ein bisschen, das hatte so ein bisschen so den Eindruck gemacht beim Lesen, oder für mich war so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen umgeschaltet wird, weißt du? So vorher wurde so ein bisschen anders erzählt und dann zack, gehen wir in dieses rein, wo du auch die ganze Zeit dieses Voice-Over so hörst, so von der Figur so, ne, so wie das halt in den Sin City Bänden auch ist, ne, wenn der Marv da irgendwie über die Dächer springt und keine Ahnung, so Selbstgespräche führt quasi im Kopf. Das war ziemlich cool. Nochmal ganz kurz zu der Frage zurück an Sascha. Bist du denn, sag ich mal, so von Jung- oder Kindheitstagen an schon so Comic begeistert, so dass du dein Taschengeld am Kiosk irgendwie dafür ausgegeben hast? Oder kam das später schon. Oder mit deinem Interesse für Kunst oder wie auch immer? Ne?
Es hat, glaube ich, begonnen mit den, waren das Mickey Mouse-Hefte? Mhm. Oder waren das Doppelschlaghefte? Ja, ich glaube, Mickey Mouse Hefte, ja, genau. Ich glaube, ich weiß sogar das Jahr, also 94, 95 so.
Krass, ja, cool.
Als Kind die immer gelesen und hatte großen Spaß dran. Und wie hat sich das dann erweitert? Wahrscheinlich mit den Simpsons Comics ein bisschen später. Und naja, ich war ein großer Zeichentrickfilm-Fan, beziehungsweise ich habe viel ferngeschaut einfach.
Und hast du dann, Entschuldigung,
ja,
erzähl weiter, wenn du, also, okay. Hast du dann schon früh irgendwie mal drüber nachgedacht, weil du hast ja, sag ich mal, eine künstlerische, jetzt mal ganz grob gefasste Laufbahn eingeschlagen und hast du dann irgendwie mal drüber nachgedacht, vorher schon, oh, ich würde gerne Comics zeichnen oder ich möchte irgendwie in dieser Branche arbeiten, kann man ja auch was anderes machen als der Zeichner sein oder wie auch immer, ne?
Ja, also sequentielle Kunst hat mich immer schon, oder narrative Kunst hat mich immer schon interessiert.
Mhm.
Und Animationsfilm hat mich primär sehr interessiert, und ich hab auch versucht zu animieren und das hat halt anfangs überhaupt nicht geklappt.
Stelle ich mir nicht so leicht vor.
Wie bitte?
Stelle ich mir nicht so leicht vor.
Ja, es ist auch nicht so leicht. Das ist irgendwie so ein eigener Skill neben dem, also so ganz ganz weit weg vom Zeichnen eigentlich.
Mhm.
Ich bin dann zum Storyboarding gestoßen. Übers Malereistudium, also ein Kollege von mir im Studium hat Storyboards gezeichnet und das hat mich dann ganz geflasht, dass man das überhaupt machen kann, quasi, dass die Bilder, die man zeichnet, dann verfilmt werden und so. Und dann habe ich mich auch gleich daran versucht und es hat auch überhaupt nicht geklappt. Die Schwierigkeit, würde ich sagen, lag darin, den Fokus zu finden, also im Bild und in der Erzählung. Okay. Und vor allem beim Storyboard-Zeichnen geht es auch so irgendwie darum, effizient zu sein und jetzt nicht Ewigkeiten in eine ausgearbeitete Illustration zu stecken.
Mhm.
Und quasi aufs Wesentliche zu sprechen zu kommen oder das Wesentliche zu zeigen. Und ja, mit der Zeit hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich halt das immer öfter gemacht habe und dadurch mehr Erfahrungen gewonnen habe. Und dann war das Animieren der nächste Schritt eigentlich.
Mhm.
Ich habe dann auch ein paar Geschichten geschrieben oder erste Gehversuche gemacht. Ich habe ein eigenes Comic dann zum ersten Mal gemacht. Das hatte, glaube ich, so 30 Seiten. Aber ist dann nicht, es ist nicht irgendwo hingegangen. Also es war einfach eine Idee, die dann im Sand verlaufen ist.
Okay.
Und ich habe lange Zeit gesucht nach Geschichten, die ich als Comic umsetzen könnte. Aber es war einfach schwierig, jemanden zu finden.
Ja, den hast
der,
du jetzt
der Geschichten schreibt, die ich gerne zeichnen würde. Und dann hat sich das zum Glück so gewandt.
Sehr gut. Das ist eine ganz tolle Überleitung zu noch einer Frage, die ich habe. Die geht eigentlich an euch beide. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Daniel?
Soll ich das beantworten? ursprünglich haben wir uns kennengelernt, weil ich Acid als Kurzfilm machen wollte, sogar als Realverfilmung. Also das war, glaube ich, 2017 oder wann ich den Wonder Woman Film gesehen habe. Und ich habe immer gedacht, es muss doch auch eine modernere Variante einer Superheldin geben.
Okay.
Es war nichts gegen Wonder Woman, ja. Aber stammt ja ursprünglich aus den 50er Jahren. Und dann habe ich gedacht, wie würde das denn heutzutage, es war so die grundlegende Idee, wie würde es denn heutzutage ausschauen? Und wollte das als Kurzfilm machen, der sozusagen auf einem Comic basiert, der nicht existiert, nicht existiert hat. Und für die visuelle Ausarbeitung habe ich einen Storyboard-Artist gesucht und habe den Sascha gefunden. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, ja, wegen Acid, für Acid, aber ursprünglich wirklich, weil wir beide aus der Filmbranche kommen, genau. Und dann hat sich's so ergeben, dass aus dem Film nichts geworden ist, aber wir beide gesagt, aber ich auch in der Art und Weise, wie Sascha die meine Geschichte umgesetzt hat als Storyboard, gesehen habe, dass das auch möglich wäre, wirklich, man wäre eigentlich naheliegend, aber dass ich mit
der
dem
Wald
Skill,
und die Bäume,
den ich selber nicht habe, den der Sascha aber hat, eigentlich auch ein Comic draus machen könnte.
Das war eine sehr gute Entscheidung, meiner Meinung nach. Also als Film wäre vielleicht auch cool gewesen, aber
es hat natürlich offen. Ganz anders funktioniert. Also dieses Spielen mit der Wahrnehmung war immer im Kern. Also es ist ja im Nullerband und jetzt im Einserband geht es ja immer um das Spielen mit Wahrnehmung. Aber die Stilmittel sind natürlich im Comic anders als im Film. Und im Film haben wir auch so mit so Filter gearbeitet, zumindest theoretisch. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, aber Comic hat ja nochmal eine andere Palette. Manche Sachen sind Überschneidungen, aber zum Beispiel Emojis und so weiter. Haben sich dann für den Comic aufgedrängt, will ich jetzt nicht sagen, aber angeboten.
Ja, also auch total cool. In dem ersten fand ich total cool, dass die ganze Gewalt halt mit diesem Filter halt mit diesen Herzen, die dann da so rauskommen halt so überfiltert, überspielt wurde. Das ist richtig cooles, ja, ich nenne es jetzt mal Stilmittel halt, ne? Fand ich ziemlich witzig gemacht halt. Musste man aber auch erstmal verstehen, tatsächlich beim ersten Mal lesen so, was da überhaupt gerade passieren soll, aber war ziemlich cool, ja. Ja, da hast du ja dann quasi schon die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wessen Idee war das denn? Wer ist zu wem gekommen? Hey, lass mal einen Comic machen so, dann das hast du ja jetzt quasi schon beantwortet, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht möchte Fabian ja auch noch was fragen zwischendurch. Ansonsten.
Also, ihr seid so schon im Flow. Das funktioniert so gut. Möchte ich euch nicht unterbrechen. Ich bin ja immer interessiert daran, wie schreibst du denn eigentlich? Also, wenn wir jetzt, du schreibst eine ganze Geschichte. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, schreibst du es wie ein Buch, wenn du so eine Comic-Geschichte schreibst oder wenn es vorher ein Film war, wie schreibst du das dann? So was für dich interessant.
Ich schreibe es als Drehbuch. Deswegen war es auch so wichtig, dass ich jemanden finde, der Drehbücher lesen kann. Es ist jetzt bin ich später drauf gekommen, gar nicht ganz so unüblich, weil es gibt verschiedene Comic-Bücher, also Skriptformate. Mhm. Anscheinend gibt es jetzt immer mehr Überschneidungen, dass es wirklich Autoren gibt, die das wirklich so auch so wie ein Drehbuch machen oder so ähnlich wie ein Drehbuch machen. Aber es war auf jeden Fall wichtig, jemanden zu finden, der Drehbücher lesen kann und Filmsprache versteht und das auch umsetzen kann dann auf ein anderes Medium im Grunde. Ja. Also ich schreibe nicht Panel 1 passiert das, Panel 2 passiert das, sondern eher im Flow.
Ja.
Und im Nuller war es vielleicht noch mehr rein filmisch, weil natürlich die Zeitachse eine andere ist. Also im Film vergeht ja Zeit, im Comic vergeht Zeit anders, muss man jetzt mal so sagen. Und jetzt, wenn ich jetzt ein Buch schreibe für einen Comic, versuche ich das mitzudenken. Am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und da war dann der Sascha gefragt, dass er halt versteht, wie ich das meine, filmisch meine und was heißt das dann für die Seite. Und deswegen war es eben auch so wichtig, dass wir beide aus der gleichen Branche kommen, würde ich jetzt mal sagen. Sonst kann ich jetzt gar nicht sagen, wie es gewesen wäre mit jemandem, der überhaupt nicht, aber ich habe es jetzt mit unserem Letterer gemerkt, dass zum Beispiel OC, wenn ich das reinschreibe, heißt Off-Camera oder OS, Off-Screen, und das wusste der jetzt nicht. Das kann man natürlich in einem kurzen Gespräch klären, was damit gemeint ist.
Ja.
Aber ja, das war auf jeden Fall super, dass ich jemanden gefunden habe, der Film-Drehbücher und im Weiteren dann haben wir auch festgestellt, dass wir uns überhaupt gut verstehen. menschlich.
Das ist bestimmt vom Vorteil, wenn man was zusammen machen will.
Genau.
Sehr gut. Da würde ich direkt nochmal reingrätschen. Ist mir gerade so aufgefallen. Ist eine Frage an Sascha nochmal. Ich muss die tatsächlich nochmal kurz überfliegen. Hat Daniel da irgendwie versucht mitzureden, wie das Ganze denn aussehen soll? Oder dass er so Vorstellungen oder Wünsche irgendwie so geäußert hat? Oder hat er dir fix quasi die Story da hingeknallt und hat gesagt, mach mal? So.
Ich würde sagen, die Geschichte, also der erste Band und auch der zweite Band sind mühsamst herumdiskutierte Micromanagement von beiden Seiten Entscheidungen. Okay. Es ist bis ins kleinste Detail ausdiskutiert worden. Jede Möglichkeit und Veränderung oder Änderungswunsch oder Inspirationsquelle wurde durchgekaut. Und das mag mühsam klingen, aber ich habe es sehr angenehm empfunden, weil wir dadurch gefühlt immer auf eine bessere Lösung gekommen sind, als wenn wir es alleine gemacht hätten.
So ein Dauer-Brainstorming oder so.
Ja, voll, die ganze Zeit.
Okay, cool.
Ja, und wart ihr euch immer, also einig wart ihr euch am Ende immer, aber hat es auch mal gekracht? Oder war ich mal so richtig uneins?
Naja, gekracht nicht, aber halt, es war schon viel hin und her einfach.
Ja, uneins im Sinne von, wir waren, manchmal habe ich eine Idee gehabt, die Sascha vielleicht nicht sofort super fand oder umgekehrt, aber deswegen streiten wir nicht oder so. Es gibt einen Respekt.
Nee, warum denn?
Genau.
Okay. Ich stelle mir das gerade bei Wally und mir vor.
Da seid ihr auf jeden Fall eine ganze Ecke erwachsener als wir hier.
Ja, wirklich, wir würden uns so anschreien nach 10 Minuten.
Richtig krass durchbeleidigen.
Wir wären die Schlimmsten, ehrlich.
Hat der Daniel mal einen Wunsch geäußert, wo du gesagt musstest, so, nee, das geht nicht?
Ja.
Ja?
Wahrscheinlich 63 Mal.
Okay. Perfekt.
Und ging
es dann schon so, dass es auch immer wieder Phasen gibt, wo man autonom arbeitet. Also das erste Skript schreibe ich natürlich autonom, die erste Version. Und genauso arbeitet Sascha natürlich auch viel autonom, aber dann gibt es ständig hin und her. Wenn er mal. Und das ist das Schöne, wenn man sich nicht. Natürlich, wenn man eine Umgangsform hat, eine respektvolle, dann kann der Sascha auch den ersten Entwurf mir zeigen und dann, glaube ich, ist er auch in einem Safe Space, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, außerdem ist er nicht so empfindlich. Also Vielleicht bist du heimlich empfindlicher.
Ich? Ja, kann gut sein. Ne?
Oder sehr heimlich. Ja.
Bei Wally auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Dann kann man das auch anbringen. Das ist super.
Ja.
Und umgekehrt hoffe ich, dass es bei mir auch so ist.
Ja, fix.
Okay. Ja, sehr schön.
Und wie lange habt ihr so gebraucht? Also so von der ersten Idee?
Viel zu lange.
Also bis ich das hier jetzt, ja, viel zu lange, klar. Aber bis ich das jetzt in der Hand halte, so ungefähr. Wie lange dauert sowas?
Pro Heft?
Ja.
Das Heft selber, ja. Skript 3 Monate. Ich weiß nicht, ungefähr. Ja. Und es war so, also zwischen dem Nuller und dem Einser ist jetzt deswegen besonders viel Zeit vergangen, weil halt dann das Nuller halt auch so war, wie soll ich, es war so ein Ausprobier-Ding, deswegen haben wir es auch mit Null nummeriert. Und dann war halt, okay, funktioniert das? Können wir das? Funktioniert das in der Zusammenarbeit? Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich das Skript für den Einser geschrieben hat. Ich glaube, dass jetzt ich möchte nichts versprechen, aber bis zum Zweier soll weniger Zeit vergehen als zwischen 0 und 1. Genau, aber ich glaube schon, dass wir so ein Jahr bis anderthalb Jahre brauchen für so ein Comic normalerweise.
Krass. Schon ordentlich, ey.
Aber auch weil wir es halt jetzt, wir verdienen ja nicht wahnsinnig.
Nein,
es ist überhaupt kein Geld damit. So. Und deswegen machen wir es auch nicht nur das, ja.
Klar, ich kann das verstehen.
Ist das ja auch. Ja. Entschuldigung.
Ich würde sagen, du hast ja auch ein Leben daneben dann wahrscheinlich. Ne? Du hast ja einen richtigen natürlich. Job. Ja. So, du hast eine Familie, um die du dich kümmern darfst, meistens. Das kostet Zeit. Das kenne ich von hier zu Hause auch. Wenn ich dann mal was nebenbei machen will, das kommt alles irgendwie zu kurz dann.
Ja.
Ja, Sascha hat ein Leben, ich nicht, aber ich kann es nicht selber zeichnen.
auf dem Gedanken ist ja dieser Podcast tatsächlich mal entstanden, dass wir, also wir heißen ja die Comic Daddies nicht aus Spaß, sondern das war mal so der Aufhänger des Ganzen, wie so dieses ganze Hobby-Comic-Nerd-Sein-Ding gelitten hat, seitdem man Vater geworden ist. Oder wie sich das halt verändert hat. Gelitten will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wie sich das halt verändert. Ne? Das war tatsächlich mal unser Aufhänger, deswegen haben wir da natürlich Verständnis für. Ich finde es auch gut. Also dann ist es mir tatsächlich lieber, dass es länger dauert und ihr habt da auch Bock drauf und dann merkt man das ja am Endprodukt auch. Also ne, soll ja jetzt nicht irgendwie so eine Pistole im Nacken sein, irgendwie eine Deadline oder irgendwie so ein Quatsch halt. Ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, freue ich mich natürlich, wenn da mehr kommt. Ja, und dann merkt man sicherlich am Ergebnis auch, ob das jetzt Spaß gemacht hat, das zu machen oder eben nicht. Ne? Ja.
Ja, schön. Ich habe ja Respekt vor jedem, der den Arsch hochkriegt, das zu machen. Ne? Also ich möchte ja eigentlich auch, aber dann sitze ich hier abends 21 Uhr, die Kinder sind im Bett, irgendwie sind 12 Stunden vergangen am Tag und ich denke mir, nee, ich kann nicht. Bin da irgendwie doof, mir eine halbe Stunde irgendwas angucken und da kann ich auch gleich wieder schlafen gehen eigentlich.
Ja.
Deswegen habe ich immer großen Respekt vor allen, die es dann irgendwie doch hinkriegen, das zu machen. Ja.
Ja, nächste Frage nochmal zum Schaffensprozess, wo wir gerade so schön dabei waren. An Daniel, die Geschichte, also die grundsätzliche Geschichte, ist die schon fertig? Auf Papier in deinem Kopf? Weißt du schon, wo es hingeht? Oder schreibst du da jetzt wieder, sage ich mal, ach, jetzt hat das ganz gut geklappt und jetzt gucken wir mal, wo es hingeht? Oder hast du da schon irgendwie so eine Art roten Faden, an dem du dich langhangelst? Ob der jetzt auf Papier existiert und in deinem Kopf, sei jetzt mal dahingestellt. Na. Hast du ein Ziel mit dem Ganzen so?
Die Antwort ist, na, ich habe ein Ziel. Und es gibt auch einen roten Faden und es gibt auch schon grob will ich nicht sagen, sondern recht in kurzer Form die Geschichten für die, ich sage jetzt einmal, X Hefte.
Mhm.
Und das Problem, das Ding ist aber
35.
Schöne.
Mindestens.
Das, also für den ersten Arc auf jeden Fall, obwohl ich eigentlich im Kopf schon einen halben zweiten Arc hätte.
Okay.
Ich weiß, wo die Geschichte hingeht. Sascha weiß auch grob, wo die Geschichte hingeht. Also es existiert auch inzwischen auch auf Papier, der erste Arc. Aber Trotzdem will ich und wollen wir da auch eine gewisse Flexibilität behalten, weil es vergeht ja viel Zeit inzwischen. Mhm. Und dann kriegt man Feedback, man lernt dazu, die Welt verändert sich, also die echte Welt, nicht die Comic-Welt.
Mhm. Ja.
Genau, und dann ist es schon auch etwas, also es ist mit Social Media schon auch, hat schon auch eine Welt, die es bis zu einem gewissen Grad bespricht. Und da hat sich halt auch einiges getan in den letzten Jahren. Ja? Und dann muss ich halt immer schauen, wie bleibe ich dem Asset, also der Grundidee treu, und wie stelle ich sicher, dass es jetzt nicht sofort überholt ist in dem Moment, wo es rauskommt. Und also ich möchte jetzt auch nichts absolut Tagesaktuelles machen, das ist ja immer sofort wieder überholt.
Ja, klar.
Genau, und deswegen verändert es sich schon auch immer. Und jetzt im zweiten, nach dem Nullerband war halt dann auch die Frage, okay, wir haben das, was du auch angesprochen hast, wir haben die Gewalt, die eben gefiltert ist mit Herzchen und so weiter. Ist das die Serie? Ist das einfach eine Serie, wo Gewalt gefiltert ist und so weiter? Reicht das? Ich bin der Meinung, nein. Und deswegen war halt auch die Frage für das nächste Heft, also das jetzt vorliegt, wie kann ich diese Idee mit der Wahrnehmung zu spielen weiterführen, vielleicht ausbauen, eine größere Welt dahinter noch aufbauen, also dem Kern von Acid gerecht werden und trotzdem sozusagen aktuell bleiben, trotzdem noch andere Seiten von dem gleichen Thema aufzeigen.
Okay. Ja, ich habe das auch, also ich als Leser jetzt habe das ja so empfunden, dass die Protagonistin, sage ich mal, im ersten Teil infiltriert sie ja da diese Einrichtung von dieser Firma, wie auch immer, und dass sie das ja quasi streamt, ja, und dass dann also wir quasi aus der Sicht der Zuschauer, die ihren Stream gucken, das so ein bisschen sehen, ja, und dann im zweiten jetzt in Noir wir ja quasi sie direkt eher oder so ein bisschen begleiten, beziehungsweise eher in einem Teil dann auch nochmal diese Ermittler da an diesem Tatort und so. Ne? So ne? Das hat für mich schon irgendwie, war für mich schon logisch irgendwie, ne? Dass das im ersten Teil so alles, ne, wir sehen diese Filter und dann am Anfang sind es ja ihre, sag ich mal, Gegenspieler so mit diesem Hundefilter überlegt und später dann hat sie gesagt, oh nee, ich kein Bock mehr drauf, jetzt mach ich mal Hasen an hier. So. Also das hat für mich schon irgendwie Sinn gemacht, ja, dass man im ersten Band quasi halt so ein bisschen mehr so, man ist der Stream-Zuschauer, ne, der ihren Stream irgendwie verfolgt und im zweiten Band dann mehr nicht so, ne?
Das ist auch genau der Punkt. Also mir war einfach, ich habe mir so überlegt, was macht das Ganze aus? Und für mich macht das Ganze halt auch aus, dass Lizzie, unsere Protagonistin selber als Content Creator sehr medienbewusst ist. Das heißt, es gibt eine Metaebene, aber nicht eine Metaebene wie bei Deadpool, der weiß, dass er in einem Comic ist, sondern es gibt eine Metaebene, weil unsere Protagonistin Medienherstellerin ist, nenne ich es jetzt einmal, Content Creator ist. Und die, wenn die nach Midtown geht, sich auch überlegt, ey, Voiceover wäre doch cool. Ja? Das heißt jetzt aber nicht, dass sie weiß, dass sie in einem Comic ist. Also wir sprechen nicht die vierte Wand direkt zum Leser, zur Leserin, sondern, aber es kommt halt immer wieder zu solchen Momenten, wo die vierte Wand durchbrochen wird, weil eine zusätzliche Ebene in der Erzählwelt drinnen noch existiert.
Okay.
Und müssen wir schauen, ob das im nächsten Heft auf jeden Fall noch Sinn macht, wie wir diese Ebene immer wieder reinbringen oder auch irgendwann nicht mehr reinbringen. Das ist eben genau das, wo ich sage, so eine Serie ist auch das Schöne beim seriellen Erzählen, dass es sich auch weiterentwickeln kann. Und wenn wir merken, schau, die Idee ist abgegessen, die interessiert uns nicht mehr, dann kann man es auch ausschleichen, sage ich jetzt einmal. Momentan, finde ich, haben wir noch eine coole Variante gefunden, wie wir diese, ja, nehmen wir es mal, eine Metaebene noch wieder in einer leicht anderen Form wieder reinbringen
Finde ich auch ziemlich cool, diese Interaktion mit ihr und ihrer App oder was auch immer. Das ist halt dieses Sarah Siri, also Siri jetzt nicht, das wär, aber so ähnlich hieß das Ding auf jeden Fall. Fand ich auch ziemlich cool. Auch den, diesen, das war für mich so ein ziemlich cooler Bruch, den ihr da reingebracht habt. Es kam so diese, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, diese ganze Sin City-Passage, wo sie da sitzt und man hört so halt so ihr Voice-Over, so schwarz-weiß in diesem Taxi, glaube ich. Und irgendwann sagt sie einfach zu dieser App oder so, oh, jetzt mach doch mal dieses Voice-Over da irgendwie oder mach dreh das mal ein bisschen runter, mach mal ein bisschen weniger so, spar dir mal deinen Sarkasmus. So, das war halt so, du warst sogar so richtig so, alles war so düster und dreckig und so Sin City-mäßig und auf einmal so, ich sag, ey, kannst du das mal lassen? Das war ziemlich cool gemacht, also da habt ihr mich auf jeden Fall mitgekriegt. Das war so ein kleiner Joke quasi, genau an der richtigen Stelle halt. Fand ich gut.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Ich meine, das funktioniert natürlich in der Welt drinnen. Und dann kennen wir es natürlich als Comicleser auch alle, wenn, wenn der Autor zu selbstverliebt ist und alles nur noch diese Walls voller Text macht, denken sich der eine vielleicht nicht oder der andere schon, denkt sich, ah, ja. Jetzt reicht's mal.
Ja, doch, das geht mir ganz oft.
Auf den beiden Ebenen wollten wir, also ich wollte es nicht übertreiben mit den Texten, aber man muss natürlich ein bisschen zu viel machen und dann, wenn es zu, also ich hoffe, es ist uns gelungen. Genau.
Okay.
Sascha muss sich ganz kurz mal um die Kinder kümmern.
Alles gut.
Aber es ist ja der Daddy-Podcast.
Das ist der Daddy-Podcast, genau, gut, ja. Genau, ich habe so alle. Bei mir sind alle weg. Ich muss mal heute nichts hier irgendwie.
Ich habe die alle hier rausgeschmissen.
Alle sind rausgeflogen hier. Nein, wir haben Fußballtraining, die Jungs. Deswegen.
Ah, das passt natürlich sehr gut. Ja, nochmal an Sascha vielleicht. Ich habe das ja jetzt schon selber, also ich habe ja gesagt, wie ich das so empfinde, so im ersten Band ist man mehr oder weniger so der Stream-Zuschauer und man sieht das dann natürlich auch alles so ein bisschen gefiltert und so. Das ist ja irgendwie schon so, dass die schon relativ unterschiedlich aussehen, die beiden Bände. Ne? Also ist das gewollt jetzt von euch gewollt gewesen, dass der erste Band so aussieht mit diesen ganzen, ich sag's jetzt mal, lila Pastell und Gedönsfarben so, also weißt du, was ich meine? So, dass,
ja, ich weiß, dass, was du meinst.
Das ist alles so irgendwie so in einer Farbecke und so ein bisschen so in einem so ein Ding. Und der zweite Band sieht dann echt tatsächlich ganz anders aus, finde ich. Ich meine.
Ja, ich glaube, es hat zum einen mit der Geschichte zu tun, also mit dem Inhalt der beiden Bände, würde ich sagen. Also der erste ist halt wirklich fokussiert auf diese Social Media, auf den Social Media Aspekt und die Filter und all diese Dinge halt. Und ich glaube, das wird auch wieder gespiegelt durch die Farbpalette. Während der zweite Band, Acid Noir, also der erste Band, nicht der Nullerband, sondern der erste Band, Acid Noir.
Schön, dass ihr selbst nicht damit klarkommt, ja, finde ich total gut.
Ja, wir kommen sehr gut damit klar, überhaupt kein Problem. dass der halt düster ist und gritty und ein Vorgeschmack darauf ist ja auch schon da im Nullerband. Also dann, wenn die Filter ausgeschaltet werden, dann verändert sich die Farbstimmung auch sehr stark. Und das ist quasi die Fortsetzung dessen, also dass die Realität nicht sugarcoated ist.
Das war tatsächlich der beste Cliffhanger, den ihr machen konntet, also letzte Seite vom ersten Band. Das war für mich nochmal so, okay, jetzt will ich auf jeden Fall wissen, was passiert. So, das war
ja, ist auch ein ziemlich gut. Harter Bruch irgendwie, ne?
Ja,
so, wenn dann der Filter weg ist, dann ist der Bruch
absolut,
echt hart.
Ja, absolut. Ja. Meine letzte Frage, die hatte ich eigentlich gestellt, also, ja, ihr habt das jetzt also, wir haben das im Gespräch also schon so ein bisschen vorgenommen. Meine eigentliche Frage wäre gewesen, ob du vielleicht selber gesagt hättest, okay, im ersten Band habe ich das jetzt alles so ein bisschen so gemacht und habe ich aber keinen Bock mehr drauf und ich möchte den nächsten Band irgendwie ein bisschen anders machen, so, ne? Also, das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen.
Nein, ich habe Urbock drauf, wieder so zu machen, aber.
Okay, alles klar.
Aber ich habe
mehr Bock, von mir.
Okay, alles klar.
Nein, die Geschichte hat das verlangt.
Ja, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich möchte im zweiten Heft, also im ersten, im Einzerband zeigen, dass es auch noch eine andere, also diese Bandbreite größer ist und auch natürlich auch schauen, was ich aus dem Sascha noch rauskitzeln kann, visuell. Es ist schon die Idee, dass wir irgendwann wieder auf oder vermutlich auf Sachen zurückkommen, die wir im Nullerband auch visuell jetzt etabliert haben. Aber ich dachte mir, okay, das ist diese eine Überraschung ist jetzt gemacht. Wir haben die Filter abgeschaltet. Jetzt sofort wieder einschalten oder sofort wieder gleich einschalten. Also dass der zweite so ausschaut wie der erste, fand ich jetzt wenig interessant erstmal.
Okay.
Und haben mir gedacht, was ist der größte Kontrast zu rosa Herzchenwelt, schwarz-weiße Sin City-Welt, ja. Mhm. Und jetzt haben wir sozusagen die Bandbreite mal sehr weit abgesteckt. Und ich meine, das ist schon die Sache. Filter heißt ja nicht Herzchen im einzigen. Das, ja. Haben wir jetzt, das kann alles zwischen den beiden. Und das gibt uns jetzt eine größere Spielwiese für die nächsten.
Ja, sehr gut.
Bänder.
Da auf jeden Fall einen breiten Bereich jetzt erstmal abgesteckt hier. Das ist unseres.
Genau.
Das schöpfen wir jetzt aus. Ja, cool.
Und ich wollte auch vielleicht ganz kurz noch es gibt eine, meine Lieblingsseite, die zeige ich euch jetzt, um nicht zu spoilern, hier euch nur.
Ja, okay.
Und ich habe, für mich hat das immer gespiegelt, wie der Nuller aufhört. Da habe ich mir gedacht, der fängt dann, und dann es gibt zwar einen Prolog sozusagen zu dieser Seite, aber ich habe mir gedacht, wir fangen so an, wie der Nuller aufhört sozusagen. Ja.
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 Ja, sehr gut. Stimmt. Hast recht. Macht Sinn. Da ist ja schon auch, also hat ja schon so einiges sogar an Gesellschaftskritik auch drin. Ne? Also sowohl der erste als auch der zweite. Also der erste, dieses ganze, wir sind alle schön und reich und toll und im Internet, sage ich mal, diese ganze Streamer, Content Creator, Gedöns, Quatsch, ne? Und ihr müsst dies machen und das machen und dann seid ihr tolle Menschen. Ne? Wo die Lizzie da quasi dann eindringt und in diesen Raum kommt, wo diese zwei leicht bekleideten Bunnies, nenne ich sie jetzt mal, diese Hasenfilter da noch drauf war, ja. Quasi irgendwie so eine nicht ganz so seriöse Streaming-Nummer da abziehen halt, ja, Stichwort Onlyfans vielleicht oder so, keine Ahnung. Hat ja schon so ein
Vor Onlyfans, wir haben das vorweggenommen wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Ich
war das vor Onlyfans?
Das kann sein.
Ich weiß nicht, wie lange es Onlyfans schon gibt.
Das kann sein. Ich kann mal gucken, wie lange meine Mitgliedschaft da schon läuft.
Ich muss gerade sagen, wie lange es mein Account schon gibt. Ja, quasi Subscriber der ersten Stunde.
Kreditkartenabrechnung.
Genau, ja. Nee, ist ja schon tatsächlich, also was so die Gesellschaftskritik angeht, ne, ist schon, schon was dabei, sage ich mal so, ne. Genauso wie im zweiten dann mit den, finde ich ganz krass, fand ich relativ krass, dieser, wie nennt man es, dieser Typ, der in diesem Polizeilabor da arbeitet mit seinem Döner oder was er,
mit
seinem
Burger,
Sandwich da oder Burger, was er da hat, ja. Und sich da anguckt, wie dieser Roboter hinter der Scheibe da irgendeine Leiche zerstückelt, also ist jetzt so, weiß ich nicht, Forensik, Autopsie-mäßig so, völlig abgestumpft, die Gesellschaft, was sowas angeht. Ich meine, gut, das kennt man alles so ein bisschen, sage ich mal, aus diesen ganzen Cyberpunk, auch so Blade Runner-mäßig, da ist das ja auch alles so ein bisschen so, Menschen sind ja mehr oder weniger so ein bisschen Ware oder ne, wie auch immer. Ne? Aber grundsätzlich, also war das Absicht halt auch so ein bisschen zu sagen, hier, wir halten euch mal den Spiegel vor, so gerade, also für die heutige Zeit, denke ich mal, gerade aus dem ersten Band so ein bisschen diese Social-Media-Geschichte mit wir sind alle schön und toll und ich habe 1000 Filter laufen und keine Ahnung, das darfst du essen und das darfst du nicht essen und so sieht eine perfekte Frau aus und was weiß ich was halt. Ne? Das ist ein ganzer Quatsch, den die jungen Leute halt so im Internet verbreiten heutzutage.
Ich wollte, dass es ein bisschen splattert, was im ersten überhaupt nicht, also im Nuller überhaupt nicht gesplattert hat, habe ich mir gedacht, jetzt wieder, das ist wieder der Kontrast sozusagen. Mhm. Und jetzt auf die Gesellschaft bezogen, finde ich, dass seit dem Nullerband sich halt auch einiges getan hat, was Social Media angeht. Also während vielleicht vor ein paar Jahren noch dieses, wir sind alle schön und im Internet und wir müssen uns alle schön filtern, noch das größte Problem war, ist jetzt das Problem, dass ich sage mal, sehr mächtige, vor allem Männer, Social Media verwenden, um unsere Demokratie zu unterwandern. Wir haben inzwischen eine Explosion von Fake, nicht nur Fake News, aber auch faking Inhalten. Es wird immer schwieriger zu unterscheiden zwischen. Also beim Nuller war es ja noch so, wenn ich jetzt hier in der echten Welt jemanden, also nicht in der echten Welt, wenn ich jemanden in unserer Welt mit einem Hasenfilter sehe, dann ist es ja klar, dass der Mensch kein Hase ist. Mhm. Aber heutzutage kann ich mir einfach das Video so verändern, dass ich gar nicht mehr weiß, ist das jetzt falsch oder echt. Ja. Und das meine ich eben mit, wie sich die Welt verändert hat seitdem. Das Problem mit der Wahrnehmung, also das Grundthema der Wahrnehmung ist immer noch das gleiche, aber inzwischen hat das schon viel ernstere Seiten angenommen als nur Häschenfilter. Und deswegen gehen wir auch immer mehr gehen wir auch in diese Richtung. Wir wollen natürlich immer noch Spaß haben. Es wird auch wieder spaßigere Elemente geben, aber das war sicher auch ein Thema. Und ich habe seit dem Nuller auch einen Film, eine Doku gemacht über künstliche Intelligenz, unter anderem auch bei der Polizei. Also deswegen haben wir auch Roboter im neuen.
Den ich übrigens sehr mag, tatsächlich.
Und genau, und da war halt auch so eine Sache. In meiner Doku, die ja über die echte Welt geht, war es vor allem das Thema.
Redest du von Flash Wars jetzt? Oder?
Ich rede von Flash Wars, ja, genau. Den wir für Arte gemacht haben. Und da ging es halt auch darum, was ist, wenn ein Roboter Polizeigewalt anwenden könnte, zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir das jetzt für das Comic gedacht, ja, das ist ja langweilig, den Terminator zu haben. Wir haben jetzt einen Roboter, der gar nichts darf.
Genau. Ja, und aber er sagt das ja selber auch noch. Ne? Er sagt ja selber, so ich habe ja gar keine Hände und er weiß aber, jede seiner Schrauben, Schaltkreise, sonst irgendwas ist da richtig für gemacht, hier irgendwas kaputt zu machen und zu verletzen. So. Ja, er sagt das auch. Ja, total gut. Ja.
Und das ist halt auch wirklich das, wenn du Roboter hast, einerseits sind das zwei Dinge. Das eine ist der Terminator und das andere ist ein Roboter natürlich auch immer eine Metapher für Versklavung im Grunde, ja. Und deswegen haben wir auch den ekligen Menschen mit dem Burger drinnen, der ist ein absoluter Robotist. Ich habe keine Ahnung, wie sagt man Rassismus gegen Roboter?
Robotist klingt schon gut, ja.
Robotist klingt gut, ja.
Genau, also lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, alles gut.
Ja, die Gesellschaftskritik ist natürlich gewollt. Mhm. Von meiner Seite auf jeden Fall und ich bin mir sicher auch vom Sascha.
Ja, ich fand das unumgänglich in Bezug auf die Thematik auch.
Ja, es wird auch immer ein wichtigeres Thema tatsächlich, ne? Also ich hab das neulich auch zu meiner Frau gesagt. Ich glaube, irgendwann ist Social Media unser aller Untergang, wenn das so weitergeht. Irgendwann drückt einer mal auf irgendeinen Knopf.
genauso wie KI und so.
Genau.
Ne? Das ist ja so. Heutzutage, also ja. Irgendwie, das ist ja, klackerst irgendwo gegen, Fabian.
Ja, ja.
Das ist irgendwie irgendwie so ein schleichender Prozess gewesen, aber also, ja, man hat es irgendwie nicht so von heute auf morgen gemerkt, sondern irgendwann ist es einem halt mal aufgegangen, so, wenn du dann abends tatsächlich nochmal irgendwie im Bett liegst, alle schlafen und du scrollst hier irgendwie bei YouTube durch irgendwelche Shorts oder so. Du weißt ja bei 90% gar nicht mehr, ist das alles gerade echt oder nicht halt, ne? Und genauso ist es mit irgendwelchen Nachrichten, die du von, sag ich mal, ja, vielleicht jetzt nicht so offiziellen, seriösen Quellen beziehst oder so, ne? Aber selbst bei denen wäre ich mir vielleicht nicht mehr so zu 100%ig sicher, ob das alles so richtig ist, was da berichtet wird halt, ne? Das ist schon eine schwierige Sache. Also ich finde, ich persönlich finde, klar, das Leben, sagen wir mal früher, jetzt wo wir so im Kindheitsalter waren, wo es das alles nicht gab, Social Media und ich kann jeden Quatsch irgendwie im Internet nachgucken, da war das eh alles ein bisschen einfacher und unbeschwerter, weil du wusstest ja von vielen Dingen, die so auf der Welt passieren, gar nichts. Aber ja, also auf einmal ist das Leben irgendwie viel stressiger, viel manchmal auch trauriger geworden, weil wir diese ganzen Informationen haben. Und jetzt weiß man nicht mal mehr, ob das alles so richtig ist oder nicht. Und das nimmt halt immer größere und besorgniserregendere Ausmaße an. Das ist schon krass. Ne?
Ja, und das ist auch teilweise so.
Das ist genau das Problem, ja. Also es gibt ja auch Politiker, ohne jetzt Namen zu nennen, die einfach gemerkt haben, wenn ich so viel Scheiße raushaue, dann wissen die Leute gar nicht mehr was. Ja. Also jetzt ganz ohne KI auch schon. Aber ja. KI kann alles turbochargen, ja. Positive Sachen wie negative Sachen. Und wenn die negativen Sachen dominieren, sage ich jetzt einmal, dann ist das relativ schnell sehr viel kaputt gemacht, weil man weiß ja dann wirklich gar nicht mehr. Wenn ich 20 verschiedene Informationsquellen habe und wir sind darauf angewiesen, also ich kann ja nicht alles, das meiste nehmen wir über Medien wahr.
Natürlich.
Immer mehr, aber und wenn ich dann natürlich, ja, Hausverstand hört irgendwo auch auf und dann, ja, man muss der Realität und anderen Menschen vertrauen können.
Das ist ja, wenn man da jetzt so eine Verschwörungstheorie draus machen wollen würde, ist das ja auch einfach so. Wir haben alle hier dieses Gerät irgendwie ständig bei uns, ja.
Er zeigt gerade ein Handy.
Ja, Entschuldigung, das muss man natürlich dazu sagen, ja. Der Profi. Wir haben alle ständig quasi das Internet in der Tasche und sind ja dann für, sag ich mal, also wir sind ja dann immer erreichbar für diese, sag ich mal, Nachrichten oder Geschehnisse oder sowas halt, ne? Das ist halt auch so eine Sache, ja. Früher musstest du halt auch dann zur richtigen Zeit jetzt in Deutschland, sag ich mal, vor der Glotze sitzen und die Tagesschau gucken, ja, damit du überhaupt irgendwelche Nachrichten, oder du musstest halt den ganzen Tag Radio hören und da warten, bis die Nachrichten kamen, da so irgendwie einmal die Stunde, oder Zeitung lesen oder wie auch immer, ne, was da noch so gab. Und heute hast du das alles immer irgendwie in der Tasche und der Faktor Mensch spielt ja dann auch noch eine Rolle. Dadurch, dass wir irgendwie alle Social Media vernetzt sind, oder eine hat irgendwie was gepostet, dann teilen das innerhalb von Sekunden tausende Menschen vielleicht, ja, wenn's, und dann geht das immer weiter und immer weiter, so wie so ein Schneeball irgendwie. Und so nimmt das irgendwie alles so schon gruselige Ausmaße an, finde ich. Also das ist alleine so, wie schnell sich Informationen heutzutage verbreiten können halt, ne? Und wie schnell so ein Leben dann auch zerstört werden kann, ja? Also, weiß ich nicht. Diese ganze Cancel-Kultur und sowas halt, ne? Weil ein Haufen Idioten, die gar nicht sich irgendwie schlau machen oder sich mit irgendwas auseinandersetzen, halt auf diesen Cancel-Hate-Zug mit draufspringen und irgendwelche Leute da, von irgendwelchen Leuten, die Karrieren, Leben oder sonst irgendwas zerstören. Einfach nur, weil alle das gerade machen. Das ist schon gruselig. Also ich finde das, ich weiß nicht, was da draufsteht, Alter.
Und ja, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen.
Ah, jetzt höre ich dich. Oh, okay, du bist da raus. Dann muss ich dich da mal in den
Neuen hinzufügen. Okay, wir haben technische Gebrechen.
Das ist nicht schlimm. Das kriegen wir wieder hin. Dann erzähl ruhig weiter einfach. Ich mach das hier nebenbei.
Ich wollte nur sagen, und das ist natürlich sehr schön, einerseits wollen wir natürlich eine coole Geschichte erzählen, haben unsere Anti-Heldin, haben Ideen, die von blöd bis gesellschaftskritisch reichen sozusagen, und da können wir diese Themen irgendwie auch bearbeiten.
Ja.
Und gleichzeitig auch Spaß bei der ganzen Sache haben, weil man, das Grundlegende ist immer noch auch, dass es Spaß machen muss auch. Aber ich glaube, beide, wie wir hier sitzen, haben den Anspruch, dass wir uns zumindest auf irgendeiner Weise auch mit der Realität auseinandersetzen wollen.
Ja,
mit, und Sci-Fi war immer schon ein Genre, das gemacht hat.
Okay. Ja, stimmt, ist richtig. Ist ein Genre, was da immer so ein bisschen schon der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Fabian, du musst ganz kurz mal was sagen.
Nur so ja, sie mich.
Perfekt, alles gut wieder. Ja, schön. Hast du noch eine Frage, Fabian? Jetzt muss ich hier erstmal wieder klarkommen auf meinem Bildschirm.
Ja, warte. Meine Technik funktioniert nicht.
Aber hören tut man dich.
Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt ist alles wieder gut. Geil. Okay. Ja, ich habe die letzten paar Minuten nicht mitgekriegt, wie das immer so ist. Ne? Ohne Technikprobleme bei mir. Leider ja, nicht möglich.
War nicht so wichtig.
war nur grundlegende Philosophie, die dein Leben verändert hätte. Aber leider hast du es jetzt nicht gehört.
Ja, genau.
Schade. Dein Leben wäre die nächsten 20 Jahre sehr viel besser geworden. Ja. Aber leider hast du es nicht mitgekriegt. Naja, willst du machen. Nee, was war denn das letzte Thema? Ja, ich bin ausgestiegen bei Social Media.
Ja, das ging grundsätzlich so um KI und Social Media und dass das alles ziemlich gefährlich und gruselig ist, so nach dem Motto. Ja. Und Daniel hat sich gefreut, dass du auch so ein bisschen so rübergekommen bist. So würde ich es jetzt mal kurz nochmal zusammenfassen. Also, oder ja, es war schon beabsichtigt, dass sie hier so ein bisschen Gesellschaftskritik mit angebracht haben. So.
Genau, und das Sci-Fi war ja auch so ein, ihr kennt ja ganz viele andere Beispiele wahrscheinlich auch. Selbst Akira.
Sollte ich vielleicht mal lesen?
Dass ihr unbedingt lesen solltet. Mhm. Ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, auf dem ersten Blick, es geht ja schon auf dem ersten Blick auch, aber es geht ja jetzt nicht nur um Gesellschaftskritik, aber da ist auch sehr viel Gesellschaftskritik drinnen.
Okay.
Ja.
Tja. Ich glaube, das bietet sich einfach an, weil Sci-Fi einfach aus gewisser Distanz eine Geschichte erzählt oder mit einer gewissen Abstraktion auch spielen kann.
Ja klar, und das ist ja immer so, stellt euch mal vor, wo die Gesellschaft sich hin entwickeln könnte. So.
Ja, genau.
Okay.
Wobei ich bei Sci-Fi ja eigentlich positive Beispiele bevorzuge. Also ich liebe ja Star Trek zum Beispiel, weil es so eine positive Variante davon ist. Was auch möglich wäre. Ich meine, klar, ich mag auch die Dystopie, ganz klar, aber theoretisch ist es ja auch möglich, dass wir die Kurve kriegen. So, weißt du, also das ist ja so ein bisschen, das ist ja die Variante, da haben wir die Kurve gekriegt. Mehr oder weniger.
Hat Elon Musk auch so gesagt.
Hat er? Oh nein, da bin ich anderer Meinung. Okay,
dann alles ganz anders.
Ganz anders.
Wo Elon Musk sagt, ja, er mag ja lieber positive Star Trek und dann macht er die Welt kaputt.
Was ist denn da mit ihm? Also dann verstehe ich aber nicht.
Diesen Gedanken hat er dir bestimmt irgendwie mit deinem Telefon eingepflanzt.
Ja, genau. Als ich noch bei X drin war, ne, bevor ich dann aufgehört habe, da reinzugucken in dieses Shithole von der App. Das ist ja zum Beispiel auch sowas, was ich nicht mehr mache, weil das ja so vergiftet ist da inzwischen. Irgendwann habe ich für mich entschlossen, da kann ich nicht mehr reingucken. Da scroll ich 2 Minuten durch und kriege die schlechteste Laune meines Lebens.
Ich gucke tatsächlich auch noch ab und zu bei YouTube mal irgendwas an. Alles andere.
Ja, aber so. Das Internet an sich war ja in seiner Genese war ja schon eigentlich ein Projekt für was Positives, ja.
Ja.
Und es hat ja auch viel, wir dürfen ja auch nicht alles schlecht reden. Es hat ja auch viele coole Sachen. Wir sehen uns ja jetzt gerade über. Ja.
Absolut,
ist das Internet?
Klar.
Ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie schon. Ja. Irgendwie schon, tatsächlich.
Aber es hat ja auch sehr viel positive Sachen gebracht. Auch Social Media bringt das ist ja auch die Grundidee von Acid, dass das Handy die Waffe ist und die Fessel sozusagen. Hm. Es gibt natürlich auch vielen Leuten eine Stimme, die vorher keine Stimme gehabt haben. Mhm. Und Leute können sich an Diskurs beteiligen, die das vorher vielleicht nicht geschafft haben oder auch Leute, die sich im echten Anführungszeichen Leben vielleicht auch gar nicht trauen oder haben die Möglichkeit und was auch immer. Aber es hat sicher auch Sachen schiefgelaufen.
Yes. Ein oder zwei aber auf jeden Fall, ja.
Definitiv, ja. Ja, schön. Dann habe ich nochmal eine Frage, da wechseln wir dann nochmal ganz hart das Thema jetzt, ist aber glaube ich auch genug hier von den ernsten Gedöns, sag ich mal. Ich habe dich da schon mal drauf angesprochen, Daniel. Eine Figur aus diesem Comic heißt Loriati und ich habe gefragt, ob das eine Anspielung auf Moriarty aus
Sherlock Holmes ist. Exakt, das habe ich auch gedacht. Und darf ich noch einen Einschub dazu machen?
Ja, bitte.
Ich habe gedacht, das ist eine Mischung aus Moriarty und L'Oreal vielleicht oder irgendwie sowas. Weil L'Oreal, diese
Kosmetikfirma. L'Oreal.
Ja, ne, diese Kosmetikfirma.
Ach so, das wäre ja, vielleicht
dass
das auch.
Vielleicht
ja.
Moriarty und L'Oreal ist.
Nee, warum? Also du hast mir schon bestätigt, dass das irgendwie schon so ein bisschen daherkommt anscheinend. Warum und wieso und weshalb?
Also so tiefgründig ist es nicht. Ich fand den Namen cool, Moriarty.
Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so hintenrum noch.
Nein, also ich finde die L'Oréal-Erklärung gut. Nehmen wir die.
Okay, gut, alles klar.
Nein, aber man braucht immer Namen für seine Figuren. Und
klar.
Es gab irgendjemand hat mir mal gesagt, ja, du musst doch wissen, das ist doch das Wichtigste, wie ein Charakter heißt. Und andere sagen wieder, keine Ahnung, wir suchen uns die Namen vom Kalender irgendwo, wo sie halt kommen. Mhm. Und mir war wichtig, dass es gibt auch einen Charakter, der heißt Mother. Ja, mhm. Wenn man nicht für jede Figur eine riesen, so viel Zeit hat, für jede Figur ständig die Backstory zu erzählen, dann muss man manchmal auch eindeutig sein. Mhm. Und sonst sucht man sich halt einen Namen, der gut klingt und was aussagt. Und das ist jetzt vielleicht wieder mehr Saschas Seite. Der Charakter muss auch oft manchmal Sachen, es ist ja beim Comic oft so, beim Manga vielleicht sogar noch mehr, das weiß ich nicht, dass man einfach sieht, was die Figur ist. Ja, du schaust, also das ist wieder Character Design. Weil man hat einfach nicht ellenlang Zeit, die Figur in allen ihren Facetten zu beschreiben in der Geschichte. Mhm. Und manchmal ist es einfach nur so, ich brauche einen Namen für einen Anwalt. Moriarty ist schon vergeben.
L'Oréal. Okay. Nee, alles gut. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendwie noch so ein Kniff dahinter gewesen.
Nee,
oder so.
Was ist, Moriarty ist ja von Sherlock Holmes, ja?
Genau, der Gegenspieler von Sherlock Holmes.
Und du bist halt auch ein Gegenspieler.
Ja, perfekt. Wunderbar. Ja. Nee, da ist schon richtig, was du sagst. Also Mother ist halt super, also ist halt auch eingänglich, ja? Also man hat sofort gecheckt, okay, Mother und diese Company heißt irgendwie Family oder so, glaube ich, ne? Okay, Mother ist Head of Family, passt schon. Ja, das hast du direkt so im Kopf miteinander verknüpft. L'Oréal ist mir halt eingefallen, ne? Ich habe erstmal so überlegt, das kennst du irgendwie, ne? So kommt dir so bekannt vor, ja, so der Klang so, ne? L'Oréal, ja, ist doch Sherlock Holmes, ja. Okay, haben wir geklärt. Wunderbar.
Es ist ja auch wunderschön, wenn Leute Sachen reininterpretieren und sich ein Lore abseits von meinem Kopf sozusagen bildet. Überhaupt finde ich es immer schön, wenn nicht alles erklärt ist und sehr viel Raum bleibt für, also natürlich muss man genug geben, aber man soll auch genug selber füllen können. Mhm. Ist ja auch überhaupt, also beim Film oder überhaupt, und ist ja auch in unserem Medium Comic im Medium schon drinnen, eben im Gatter. Mhm. Da kann auch der Sascha was dazu erzählen, dass die Auslassung ja natürlich ein wichtiger Teil des Mediums auch ist.
Mhm. Ja, das war schon, erzähl mal was.
Ja, ich finde tatsächlich auch das Spannende, was ich auch vorhin gesagt habe, dass die Animation ein eigenes Medium ist jetzt, oder das Animieren ein ganz eigenes Skillset voraussetzt als jetzt das Zeichnen per se. Mhm. Nämlich geht es um die Auseinandersetzung mit Zeit und mit Bewegung und mit all diesen Dingen. Und im Comic ist das genau auch so der Fall. Und es geht um die Geschichte, um Veränderung, um Erwartungshaltung, um das, was zwischen den Bildern passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende tatsächlich. Was passiert zwischen den Bildern? Und wie kann ich das vermitteln mit quasi statischen Bildern, die aneinander gereiht sind? Ich glaube, da spielt sich ganz viel ab.
Das ist ja, wir hatten das Thema vor Urzeiten mal, dass ja, sag ich mal, wenn ich jetzt jemanden, der noch nie einen Comic gelesen hat, jetzt einen Comic in die Hand drücke, der liest das ja ganz anders, als ich das mache, der das seit 25 Jahren macht. Ne? Ja. Also man lernt ja irgendwie diese Comics zu lesen auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist das, was ich mir so für eure Seite super schwierig vorstelle, da irgendwie mit umzugehen, weil es kann ja sein, Fabian und ich, wir lesen jetzt beide euren Comic, aber das, was du sagst, was so in unserem Kopf passiert, auch zwischen den Panels so, das kann ja bei ihm was ganz anderes sein als bei mir, weißt du?
Wird so, wahrscheinlich auch so sein.
Natürlich wird das so sein, weil ich das viel besser kann als du.
Natürlich, ja. Ich wollte es gerade sagen, du hast mir nur die Worte aus dem Mund.
Nein, ja. Quatsch, nee, das ist das, was ich so meine, ja. Das ist ja bei jedem anders halt, ne? irgendwie. Und das stelle ich mir so schwierig vor, wie man damit umgeht. Daraus ist mir jetzt noch eine Frage halt quasi eingefallen. Würdet ihr beide, also an euch beide, würdet ihr sagen, es ist das Medium Comic gibt mehr Freiheiten als Film oder umgekehrt? So, also kann man das irgendwie miteinander vergleichen? Wo sind so die, ja, ich will jetzt nicht sagen Stärken und Schwächen, aber wo hat man vielleicht bei dem Medium Comic ein bisschen mehr Freiheiten, was Film vielleicht nicht so einfach macht und umgekehrt? So, dass wir, ja,
sie, ich glaube, kein Medium ist in der Lage, so vollumfänglich eine Geschichte auf eine spezifische Art verständlich zu machen, für jeden. Ich glaube, jede Art der Darstellung oder der Weitergabe von Geschichten oder Informationen lässt einen Spielraum für Interpretation. Und in jedem Medium sieht dieser Spielraum vielleicht anders aus. Und jeder Interpret, sage ich mal, lässt auch einen anderen Spielraum. Im Comic bist du natürlich in gewisser Weise herausgelöst von zeitlicher Abfolge. Also genauso auch in einem Roman. Also die Leserin, der Leser kann entscheiden, wie schnell er liest oder wie schnell er die Seite anschaut oder wie oft. Oder ob er nochmal zurückgeht oder nicht. Im Film bist du natürlich in gewisser Weise sehr spezifisch, weil du gewisse Dinge einfach zeigst und andere auslässt. Aber ich könnte nicht sagen, dass ein Medium per se weniger oder mehr Freiheit lässt als das andere. Es ist einfach sehr anders.
Okay.
Ich dachte, Comic wäre freier, weil ich immer gesehen habe, was für alles für kranke Geschichten im Comic möglich sind, die im Film oft nicht möglich sind. Sie wären natürlich möglich, aber weil Film meistens mehr Geld kostet, gibt es mehr Leute mitreden und man muss mehr Geld damit machen, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Und deswegen werden halt gewisse Ideen von vornherein beschnitten. Weil man sagt, okay, für einen Fernsehsender. Aber ich meine, natürlich wird das wahrscheinlich ich habe noch nicht für DC gearbeitet.
Noch nicht.
Aber sind bei DC auch gewisse Sachen nicht möglich, ja? Oder sie machen ein eigenes Imprint für die kranken Sachen oder keine Ahnung, also Freiheiten. Insofern, natürlich kann man im Comic, im Animationsfilm ja auch, aber das ist wieder mehr Aufwand, glaube ich, Sascha, kann man natürlich in einem kleineren Team größere Welten erschaffen, würde ich jetzt einmal sagen. Ist auch jetzt mit der KI vielleicht auch nicht mehr wahr. Also da kann ja jetzt vielleicht in näherer Zukunft jeder an seinem Handy einen Marvel-Film machen, das weiß ich nicht.
Oh, bitte nicht.
keine Ahnung, ja.
Die Profis machen, sind schon so schlecht.
Aber grundsätzlich natürlich, ich muss wieder nachdenken, natürlich, wenn man jetzt Theater und Film vergleicht zum Beispiel, hat Theater eine längere Tradition und deswegen sind abstraktere Sachen eher denkbar.
Okay.
Film zum Beispiel, wenn er vor 100 Jahren, wenn ein Zug eingefahren ist auf der Leinwand, sind die Leute erschrocken. Inzwischen kann alles Mögliche passieren. Und also man lernt auch zu lesen. Und so wird es beim Comic auch sein. Natürlich muss man sich immer bewusst sein der Mittel, die ein Medium hat. Aber die Leute werden schon auch immer belesener, behaupte ich. Und im Film hat sich da natürlich sehr viel getan durch Social Media und so weiter, also durch Videos im Grunde, dass man jetzt einfach nur noch harte Schnitte aneinander reihen kann. Das wäre früher nicht gegangen. Und ich weiß noch nicht ganz, was da das Äquivalent im Comic ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, umso mehr du Comics liest, umso mehr die Gesellschaft auch lernt, Comics zu lesen, umso mehr kannst du stilistisch machen, weil du sie nicht mehr so bei der Hand nehmen musst, sage ich jetzt einmal. Und zum Beispiel jetzt, wo Mangas mehr aufgekommen sind, die ja ein bisschen anders funktionieren aber da bin ich jetzt nicht tief genug drinnen, die Leute, die vor allem Mangas lesen, lernen natürlich noch ein bisschen Comics und ein bisschen anders lesen, schätze ich mal. Genau. Also ich glaube schon, dass man da Freiheiten sich immer mehr herausentwickeln konnte. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ja.
Ja, lest mehr Comics, Leute. Das ist
ja quasi. Aber es ist ja eigentlich auch eine interessante Idee eigentlich. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass so früher, klar, das Artwork, das erkennst du, dass das 1983 ist oder was weiß ich, aber hat die Erzählstruktur sich auch verändert? Das ist eigentlich eine interessante Idee. Also ist es, ja, ist es einfach auch langsamer geschrieben sozusagen oder anders geschrieben? Weil ich sag mal, so ein Film aus den 60ern, 70ern, genau, den erkennst du ja auch in der Struktur und wie er gefilmt ist und so. Müssen wir mal drauf achten. Aber jetzt keine Antwort darauf, aber du hast recht, das ist eigentlich ein interessantes Thema.
Also ich weiß zum Beispiel in französischen Comics, wenn ich die von früher lese, so Möbius und so weiter, in vielen sind sehr viel Text, sehr viel durchgetextet, sehr viel mehr Panels pro Seite. Gibt es natürlich heutzutage auch noch. Und es gibt auch viele Regeln. Ich habe mich in der Vorbereitung vom Comic auch immer wieder mit unserem Redakteur, dem Thorsten, unterhalten, was es denn alles für Regeln gibt. Und da haben sich schon Regeln heraus, wie man erzählt, standardisiert erzählt, sage ich jetzt einmal, und was für Regeln es gibt. Wo wir uns noch nicht drüber unterhalten haben, ist, wie sich das weiterentwickelt jetzt.
Okay.
Aber ich glaube schon, also das ist eben das, was ich damit sagen will. Im Film haben sich, also früher, du hattest bis die 60er Jahre, hat es keinen Jump Cut gegeben, also einen harten Schnitt. Und die Regel war, du musst einen unsichtbaren Schnitt haben. Du musst, wenn die Bewegung beginnt und woanders geht es weiter und man merkt den Schnitt nicht. Ist überhaupt kein Problem mehr heutzutage. Kein Mensch interessiert das. Und ich denke mir schon, dass sich der Comic da auch weiterentwickelt hat und weiterentwickeln kann.
Definitiv.
Ja, aber ich muss sagen, bin ich nicht tief genug drinnen, um zu sagen, was genau. Mangas haben weniger Panels pro Seite, Mangas haben keine Ahnung, was da alles die Unterschiede sind.
Ja, kann ich auch nicht so sagen. Das Einzige, was ich am Manga lese, ist Berserk. Also das lese ich schon. Aber so auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, ich muss tatsächlich, also abgesehen davon, dass man in der anderen Richtung liest, muss ich doch bei Mangas schon ab und zu mal gucken, wo soll denn jetzt hier der Text überhaupt weitergehen halt, ne?
Ja, das stimmt, das finde ich auch.
Ist jetzt das nächste, was ich lesen soll oder das, oder weißt du, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Ich finde schon, bei Comics kann man das schon so nachvollziehen, ja. Also wir kommen ja so aus dem klassischen, weiß ich nicht, so 6 Panel pro Seite irgendwie so, ne, oder sowas. Und das ist ja immer offener geworden, ne? Dass es teilweise gar keine richtig erkennbaren Panels mehr gibt. Oder weiß ich nicht, nur noch ganz wenige oder keine Ahnung, viele Splash-Pages und so. Also wenn man sich jetzt so einen ganz alten Comic, ich komme immer mehr so ein bisschen aus der Marvel-DC-Ecke, sage ich mal jetzt halt, ne?
Ja, also die Lesegeschwindigkeit ist sicher schneller geworden, das glaube ich auch.
Definitiv. Ja. Und es ist alles so ein bisschen dynamischer auch geworden halt, ne? Aber das kommt vielleicht auch, spielt dann vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, wie lange man das schon macht. Also ich finde, also wenn ich einen Comic lese, ich habe ja nie das Gefühl, ich würde was lesen. Für mich läuft in meinem Kopf so ein kleiner Film halt, ne? So. Also ich habe nie das Gefühl, ich würde was lesen. Nie. Also nicht beim Comic lesen. Beim Buch lesen ist klar. Aber auch da, wenn man tief drin ist, ne, dann kickt ja irgendwann so ein bisschen die Vorstellung rein und man sieht das mehr oder weniger so ein bisschen vor Augen, vor dem inneren Auge, sag ich mal so. Beim Lesen, aber gerade bei Comics, das ist ja, als ob ich mir einen kleinen Film angucken würde. Ne? Wie so eine kleine Animation hier, wie von Sascha halt. Ne? So. Apropos Sascha und Animation, ich muss auf jeden Fall, bevor wir ja fertig sind, doch eine Frage stellen zu deinen Animationen. Ich habe mir die alle angeguckt.
Ja, dann los.
Und ich würde unglaublich gerne wissen, was bei der Animation Losing It, was passiert da, verdammte Scheiße. Ich habe mir das ein paar Mal angeguckt. Und immer habe ich gedacht, okay, jetzt weißt du, worum es ungefähr geht. Aber am Ende saß ich dann immer doch wieder da oder doch nicht. Oder weiß ich nicht. Was zur Hölle ist die Geschichte dahinter? Also, ja.
Sag ich nicht.
Okay. Alles klar, geil. Nee, ist in Ordnung.
Aber es freut mich, dass du es dir angeschaut hast.
Ich habe sie alle gesehen. Meine beiden Favoriten, wenn ich das sagen darf, passen überhaupt nicht zusammen. Ich fand nämlich die Werbung für diesen Supermarkt hier mit dem Eichhörnchen total süß. Ja, und Losing It war krass. Ja, nice. Das hat mich echt, also das musste ich dann, was sollte das jetzt? Und wieder von vorne geguckt und dann so, okay. Währenddessen so gedacht so, vielleicht dies, vielleicht das. Jetzt nimmt er sich hier dieses Zeug und, keine Ahnung. Und seine Frau mit dem Koffer und, doch nicht. Hast du doch nicht verstanden. Also das war, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, es gibt eine eindeutige Erklärung. Aber ich glaube, wenn ich die so sage, dann ist es kein... Macht keinen Spaß mehr.
Okay, dann behalte es bitte für dich. Andere Frage nochmal. Ich hatte durch Zufall, ich habe ja ein bisschen geguckt, so, dass ich euch hier ein bisschen vernünftig vorstellen kann, was ihr macht, was ihr gemacht habt und so. Da hatte ich so ein, ich glaube, das war so ein Short, irgendwie so ein Ausschnitt von so einem Interview, das du geführt hast. Da ging's da oder wurdest du dazu interviewt, wo du diese Animation zu diesem Theaterstück gemacht hast. Macbeth und ich glaube Aschenputtel war es.
Ja, genau. Ja,
genau. Dann war ich natürlich, ja, es ist für mich natürlich viel zu weit weg, zu diesem Theater zu fahren, aber ich habe gehofft, dass man das halt irgendwo sehen kann. Aber es geht nicht, oder? Gibt's das irgendwie?
Ja, noch ist es ist definitiv beschränkt auf den.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Eine Spielstätte.
Ich gucke so. Genau. Selbst wenn ich jetzt dahin fahren würde, ist es exklusiv für Schulklassen irgendwie gemacht. So.
Es ist nicht, oder war's nicht exklusiv für Schulklassen. Es gibt Vorstellungstage, wo es exklusiv für Schulklassen ist.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Und sonst sind die Tickets auch frei verkäuflich. Aber es ist ein ganz cooles Konzept, weil da eben. Weil da Sängerinnen und Sänger auf der Bühne sind und mit Orchester und alles drum und
dran. Ganz kurz für die Zuhörer, also um es mal ganz grob zu sagen, der Sascha hat quasi die Kulisse und die Hintergründe während des Theaters quasi animiert, an die Wand werden die da geworfen, ne? So muss man sich das vorstellen. Und er hat die Animation dazu gemacht. Man sah in diesem Interview immer mal so ein bisschen was da so im Hintergrund so und das fand ich, das sah ziemlich cool aus. Ich hätte das halt gerne so im Gesamten gesehen mit dem Theaterstück zusammen und aber ja, ich hoffe.
In Theater. In welchem ist es denn?
Nein, das ist von der Wiener Staatsoper. Das Nest, also das heißt neue Staatsoper, das ist eine neue Spielstätte, vorwiegend für Kinder und Jugendliche.
Genau.
Und das kann man sich live anschauen.
Ja, hätte ich echt gerne gemacht, aber wenn ich jetzt mich ins Auto setze und ich fahre mal schnell nach Wien, das ist halt dauert ein bisschen vielleicht. Ne? Ich meine, Fabian, der fährt ja gerne Auto.
Ich fahre gerne. Das wird sicher mal aufgenommen irgendwann, oder? Glaubst nicht? Sascha?
Also soweit ich weiß, also die... ich glaube, das sind ganz, ganz viele so Datenschutz-Dinge im.
Datenschutz auch so ein Hasswort von mir, ne? Egal, was du machst heutzutage, musst du aber erstmal so eine Datenschutzerklärung.
Ja, also dazu kann ich keine Auskünfte geben, das weiß ich.
Schade. Aber vielleicht haben wir ja Glück und man kann sich das irgendwann mal irgendwo angucken bei YouTube oder sonst.
Aber
vielleicht
wenn ihr in
auf
Wien
der Seite
seid,
von denen oder so.
Genau. Dann könnt ihr euch das anschauen live.
Naja, genau. Vielleicht bei uns Italien.
Wien ist sonst auch cool.
Ja, glaube ich. Aber es ist halt unglaublich weit weg, um da schnell mal am Wochenende hinzufahren. Also für mich zumindest halt. Ne?
Naja, du bist sogar noch näher dran als ich tatsächlich.
Die eine Stunde.
Na, ich glaube eher noch so 2, 2,5 oder so.
Okay, ja, kann sein. Das kann sein.
Ja. Okay.
Und dann sind es trotzdem noch 8 oder was?
Ich glaube sogar noch mehr tatsächlich.
Ich weiß es nicht.
Also von mir aus bin ich ja in 8 Stunden noch nicht mal in München.
Also zumindest haben wir mal für den Sascha ja noch ein bisschen Werbung gemacht. Also auch einfach mal Refkin oder so Refkin bei Google eingeben. Da kommt man hier auf seine coole Seite. Da kann man sich seine ganzen Animationen angucken. Das macht sehr viel Spaß. Hat mir gut gefallen.
Danke.
Und auch bei dem Daniel kann man natürlich auf der Seite gucken und dann kann man sich zumindest anschauen, wie seine Filme hießen, die er gemacht hat. Flash Wars unter anderem oder Money Bots. Habe ich beide nicht komplett gesehen, weil die sind schon ein bisschen länger und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast hatte ich nicht so viel Zeit. Aber so eine halbe Stunde von jedem habe ich geguckt. Bei Money Bots geht es ja so irgendwie um Hochfrequenz, Highspeed-Handel irgendwie, ne? So, wo so quasi Transaktionen mit KI gemacht werden. War auch ziemlich spannend eigentlich. Also irgendwann gucke ich mir das bestimmt auch nochmal an. Nur den Rest habe ich leider nicht gefunden. Also das ist ja auch noch so in The Labyrinth of Light oder so. Das war auch noch eine Doku, glaube ich, ne?
Ja. Ja, wir haben, also ich habe mehrere Dokus gemacht, ein paar sind online, findet man schon die meisten, aber nicht alle, weil die werden ja alle auch nicht, werden ja auch alle gerippt und dann auf YouTube hochgeladen. Dafür kann ich jetzt keine Werbung machen, aber habe ich hiermit gemacht. Und genau, und meine Kurzfilme kann man momentan nirgendwo sehen. Also ich habe auch Kurzspielfilme.
Hören sich tatsächlich beide auch sehr cool an, so von der Beschreibung her. Und das fand ich dann halt auch blöd, dass ich die ja nicht gucken konnte. Einmal war das Shelter, da ging es, glaube ich, irgendwie um so einen Mann, der in...
Ja? Kann ich dir schicken.
Kannst du mir... Ja, sehr gut. Und A Model Home hat sich auch ziemlich cool angehört. Ich meine, das war irgendwie so eine Pflegemutter oder Pflegefamilie, die dann irgendwie merken, dass ihr Zögling, den sie da irgendwie... aufgenommen haben, hier so ein religiös-fanatisches Kind ist, was so aufgezogen wurde oder so. Klang auch ziemlich cool, ein bisschen spooky, aber hätte ich beide auch gerne gesehen. Also.
Die sind beide schon ein bisschen älter, aber schicke ich dir gerne, kein Problem.
Ja, cool. Sehr gut. Dann werde ich mir das sehr gerne anschauen. Ja, ansonsten, der Daniel hat noch einen anderen Comic gemacht, abseits von Acid, können wir auch nochmal ganz kurz erwähnen. Rainfall hieß der, zusammen mit Arnulf Rödler. Ich persönlich habe Adolf Rödler mal gegoogelt, mir hat er gar nichts gesagt. Aber
der Arnulf hat vor Rainfall, obwohl begonnen hat er schon mit Rainfall vorher, hat er den Falco-Comic für den Knesebeck Verlag gemacht. Vor 2 Jahren war Falco-Jahr. Genau, und da hat er, den Knesebeck Verlag kennt man vielleicht, die machen sehr viele Künstler. Biografien und eine sehr spezielle Künstlerbiografie, sehr originell, hat der Arnulf gemacht. Und ich kenne ihn schon länger und wir wollten immer was zusammen machen und mit Acid Null habe ich dann gemerkt, dass ich es einfach auch selber rausbringen kann und selber Gelder aufstellen kann und so weiter und Crowdfunding und damit hat Acid auch den Weg geebnet, sage ich einmal, dass wir Rainfall, das wir schon länger geplant hatten, angefangen haben. Ist das jetzt schon ein bisschen länger als ein Jahr her, ist der erste Band rausgekommen, der zweite Band soll dieses Jahr rauskommen.
Also das geht nur weiter, okay. Cool.
Ja, also es werden auch 4. Also ich habe immer viel zu tun nebenher. Neben meinem Brotberuf habe ich immer viel Comics
zu machen. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, muss ich gestehen. Ist auch so eine Endzeitgeschichte, glaube ich, ne? Hat mich auf den ersten Blick nicht so gecatcht. Also für mich persönlich nicht so gecatcht wie Acid, also muss ich sagen. Aber
das ist ja auch so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte. Für mich ist es schön, wenn ich verschiedene Sachen mache. Und das wird vielleicht nicht für jeden, der Acid liebt, Rainfall was sein. Und vielleicht nicht für jeden, der Rainfall mag, Acid was sein. Aber es gibt auch eine Schnittmenge, Gott sei Dank. Die bin ich.
Ja, sehr gut.
Also schon mal wichtig, dass du beides magst.
Ne? Ja, ich mag beides. So unterschiedlich die sind und so unterschiedlich auch die Zusammenarbeit ist mit den beiden Künstlern, von denen einer hier sitzt, mag ich beides auf jeweils die eigene Art und Weise, ja.
Wie funktioniert das dann anders? Ist ja dann autarker in der Zusammenarbeit? Ich sag mal, wenn ihr euch kleinteilig alles gegenseitig...
Ja. Mit Arnulf bin ich nicht so viel im Kontakt wie mit Sascha. Es ist nicht so eine enge Zusammenarbeit. Der Arnulf ist charakterlich auch ganz anders, zeichnerisch ganz anders. Und da muss man natürlich... In jeder Zusammenarbeit muss man natürlich erstmal schauen, wie die andere Person tickt oder die andere Person plural manchmal auch ticken, anderen Personen und sich dann darauf anpassen. Und warum es mit dem Sascha so schön ist, zusammenzuarbeiten, ist eben, dass wir uns ständig austauschen können und jedes Mal, wenn ich eine blöde Idee habe, kann ich ihm die anbieten und er kann sie gleich zurückwerfen oder auch nicht. Und wenn man ständig im Austausch ist, dann hofft man halt, dass der andere... Also beim Arnulf ist es mehr so, ich schreibe und gebe es dann ab und er tut sich dann nicht, er redet mir auch beim Schreiben nicht rein und ich rede ihm beim Zeichnen nur rein, wenn was komplett falsch verstanden wird, sozusagen. Mhm. Ja.
Okay.
Das geht auch, ist weniger zeitintensiv für mich. Und vielleicht würde ich auch beides nicht schaffen, wenn das nicht anders wäre. Aber natürlich, die Zusammenarbeit mit Sascha gibt mir sehr viel, auch ja genau deswegen, wegen dem Austausch, weil es auch, schau, auch beim Film ist es so, dass das Comic machen und gerade Acid hat mir im letzten Jahr sehr viel gegeben, was mir auch auf das Filmemachen nicht gibt, dass du einfach cooles Sci-Fi machen kannst mit einem coolen Team, ist schon wahnsinnig
cool,
befriedigend. Ja.
Sehr schön. Also ich persönlich wäre jetzt hier mit meinen, sag ich mal, professionellen Fragen, nenne ich es mal so, zum Thema eigentlich durch. Ich habe dann zum Schluss, oder wenn der Sascha das möchte, noch mal so ein paar persönliche Fragen, weil wir ja nun mal die Comic-Daddies sind. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich das fragen darf?
Sie sind 6 Jahre alt. Zwillinge und Zwillingstöchter.
Dann bist du ja quasi eigentlich schon durch das Gröbste durch. Also ich hatte das erst so verstanden, dass die vielleicht noch ein bisschen klein, also noch ein bisschen jünger sind.
Nein.
Ja, schön. Und?
Aber Zwillinge
hart ist hart. Zwillinge ist hart.
Am Anfang stelle ich mir zumindest hart vor.
Ja, die ersten 2 Jahre waren hart, aber dann war es nicht mehr hart.
Sehr gut.
Also ich würde sagen, es ist ein Vorteil eigentlich.
Ja. Da ja, also gut.
Später.
Wir haben 3 Kinder, die kleineren 2, die sind auch 1,5 Jahre nur auseinander, also jetzt 10 und 8.
Okay.
Das funktioniert auch gut, auch wenn es junge Mädchen sind, aber so hat man irgendwie alles relativ in einem Abwasch halt so, ne? Dann erledigt es halt, ne?
Und
der Größte, der ist halt 15 jetzt und da musst du schon gucken, ob der überhaupt zu Hause ist, ne?
Oh, ich bin neidisch so.
Ah, das kommt alles noch. Schön. Nee, ich hatte es tatsächlich erst so verstanden, dass die tatsächlich noch vielleicht so babymäßig unterwegs sind oder so ganz klein.
Ich bin auch manchmal babymäßig unterwegs.
Ach so. Die sehen alle gleich aus.
Alles, was nicht 15 ist, ist ein Baby.
Sehr gut.
Ja, ich glaube ja, bei Wally, bei dir funktioniert es, glaube ich, auch so, weil es junge Mädchen ist. Ich habe ja 2 Jungs, die sind 9 und 7.
Ja.
Und die hauen sich so dermaßen die Köpfe ein, ne? Also es ist wirklich so, dass sie sich wegen jedem Scheiß hier fast die Treppe runterprügeln.
Ja, wenn die 2 Jungs bei uns sich kloppen würden, so mit 8 und 15, das wäre halt total unfair, aber, ja.
Und die sind halt auch so weit auseinander, da ist es schon wieder nicht mehr so.
Da ist es dann eher so, dass der Kleine sagt, hier mein großer, cooler Bruder, so, weißt du, der hat so Sachen und hier darf ich den beim Spielen zugucken und so. Halt, ne? Deswegen verstehen die sich auch relativ gut.
Ja, ich warte immer noch drauf. Alle haben am Anfang gesagt, ja, zweites Kind, super. Die beschäftigen sich gegenseitig, du hast nichts mehr damit zu tun. Mhm. Schnitt 7 Jahre später. Ja. Wann ist es denn soweit? So, ja, ich warte noch drauf.
Ja.
Aber gut, ey. Wird schon
die
werden.
Beschäftigen sich nur miteinander, wenn sie sich gegenseitig auf die Rübe hauen.
Ja, exakt das, ja. Ja, dann, du hast recht, dann beschäftigen sie sich gegenseitig. Aber dann muss ich halt nach 2 Minuten reinschreiten, weil ich sonst nur noch ein Kind habe am Ende.
So, ja, aber, ja, laufen lassen. Die Probleme in der Natur tun sich von alleine.
Genau. Survival of the
fittest. Jetzt habe ich schon so viel Zeit und Geld in beide investiert. Jetzt will ich es auch mit durchfüttern am Ende.
Ach, hör bloß auf.
Hast du erzählt, Sascha, dass du Zwillinge hast?
Ja, ich habe gerade schon gesagt.
War nur kurz weg.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich stelle es mir auch hart vor. Also ich fand schon 2 kleine Kinder fand ich schon ziemlich krass zum Start. So, aber Zwillinge, die dann ja quasi alles die ganze Zeit gleichzeitig machen. Schreien, schlafen, die Windel voll machen. Ja. Ne, essen wollen, nicht essen wollen. Den Teller vom Tisch schieben, was weiß ich, den Brei an die Wand schmeißen, was es nicht alles gibt. Ne?
Wie ich den Sascha kennengelernt habe, habe ich ihn nur müde kennengelernt. Inzwischen
ist es natürlich besser.
Weil er sieht auch müde aus, Entschuldigung. Aber, aber es ist bei mir auch so. Also ich sehe auch immer fertig aus. Ne? So.
Ja, aber eher
schon gebessert, oder Sascha? Also ich kannte dich am Anfang, wir kennen es jetzt 4 Jahre, glaube ich, wo sie so 2 waren oder so, da warst du schon immer fertig.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so, aber also das hat sich bei mir, seitdem ich Vater geworden bin, tatsächlich nie geändert. Also ich habe, glaube ich, Ja, ne, also dazu muss ich sagen, ich habe den Großen jetzt nicht seit 15 Jahren, sondern seit 12 Jahren. Also der war 3, als ich den, das erste Kind von meiner Frau. Aber hat meinen Namen und so, es ist halt mein Sohn, ist alles fein, wir heißen alle gleich und alles gut. Aber seitdem ich quasi Vater geworden bin, habe ich nicht mehr genug geschlafen. Das ist einfach so. Also zumindest gefühlt, also gefühlt habe ich nie, ich habe nie das Gefühl, ausgeschlafen zu sein oder so. Ne? Ist auch in der Woche.
Du hast selbst doch auch eine Zeit lang Nachtschicht immer gemacht. Also,
das kannst du
nicht den Kindern anhängen.
Doch, das kann ich den Kindern anhängen.
Klar.
Das kann ich.
Für die gehe ich auch arbeiten. Also sind die auch schuld.
Das stimmt. Kann ich alles den Kindern anhängen, was du brauchst.
Nee, ist auch so, wenn ich Spätschicht habe und quasi, also ich bin ja Schichtarbeiter und wenn ich erst um 14 Uhr arbeiten muss, könnte ich ja theoretisch ein bisschen länger schlafen, aber ich muss halt trotzdem morgens aufstehen und die Kinder mit fertig machen für die Schule, ne? Hier, Brotdose fertig machen, gucken, dass die alles anhaben, was man so anziehen muss. 2 Socken, so, Unterhose und so, ja. Da muss man ja mal aufpassen. Oder jetzt bei kaltem Wetter, dass die nicht ohne Mütze rausgehen oder was weiß ich was. Halt, ja, also es ist einfach, ja, wenn du Kinder hast, dann gibst du schon so einen Teil Lebensqualität ab, muss ich schon sagen. Also,
ja, und das ist ja das, was ich meinte, dann gerade dieses Kreative. Dann noch kreativ sein. Krass, also so ja. Hunde müde sein und dann noch kreativ sein. Das ist exakt das, was mir nicht mehr gelingt. Also ich sag mal, vor ein paar Jahren war mir das auch noch irgendwie, aber heute, ich krieg's nicht mehr hin. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Deswegen finde ich das so faszinierend.
Man muss ja dazu sagen, dass wir zwei, also ich habe keine Kinder, deswegen bin ich nur müde, weil ich nie schlafen gehe. gestern noch Mad Max geschaut.
Welchen?
gestern war es der zweite.
Okay. Cool.
Und vorgestern habe ich Furiosa geschaut. Ich wollte nur, ja. Was ich sagen wollte, ist, wir arbeiten ja auch, wir haben ja einen kreativen Beruf. Also Sascha ist ja jetzt nicht so, dass er das nicht beruflich macht. Ja. Genau. Deswegen ist es jetzt für dich kein Wechsel von Fabrikarbeit auf Comicarbeit, behaupte ich jetzt mal,
ja,
Sascha, oder?
Ja, schon. Ja.
Ist schon so, ja, klar. Aber wir sehen das ja bei uns. Also wir haben ja mit diesem Podcast mal angefangen und haben irgendwie 2 Folgen den Monat aufgenommen. Dann waren es irgendwann nur noch eine Folge pro Monat. Dann war es vielleicht eine Folge alle 3 Monate. Und dann waren es auch mal ein halbes Jahr gar keine Folge.
Wo das besser geworden ist, muss man
ja
sagen.
Ja, wir waren dann mal wieder ganz schön so bei alle 4 Wochen, also einmal im Monat. Aber ja, auch das, also ist bei uns halt noch super schwierig, weil wir halt 3 Väter sind, ne? Und da müssen alle immer Zeit haben. Und,
ja, das ist es ja da gar nicht. Also wir haben ja die Uhrzeit schon mal verlagert. Wir haben ja mal irgendwann abends angefangen, ne? Samstagabend 20 Uhr, 21 Uhr. Ja. Dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm, dann lass uns Sonntag 14 Uhr machen, wenigstens, oder irgendwie sowas. Aber es ist ja nicht nur Müdigkeit, es ist ja auch, dass du 3 Leute mit Familien unter einen Hut bringen musst, terminlich. Also ich sag mal, bei uns sind es jetzt, wie viele Kinder dann insgesamt? 7 Kinder sozusagen, alle haben irgendein Hobby, ständig hat irgendein Familienmitglied Geburtstag und du das alles unter einen Hut zu kriegen, da wird es dann ja schon schwierig.
Ist schwierig, ja.
Ist ja nicht so, dass wir da keinen Bock drauf haben, aber ja. Alle, die hier mit bei mir zu Hause sind, die haben ja auch immer noch irgendwas mit mir vor. Weiß gar nicht, was die Scheiße soll, aber mit denen muss ich ja auch Zeit verbringen dann am Ende. So.
Ich beneide euch nicht.
Ja, danke.
Jetzt ist mir gerade doch noch eine Frage doch mal zum Thema eingefallen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wenn ich jetzt einen Comic lese, das vielleicht in meinem Kopf anders passiert als in dem Kopf von Fabian oder sonst irgendwem. Versucht man als Autor da irgendwie drauf vorbereitet zu sein oder da das irgendwie mit zu berücksichtigen? Weil, also ich komme gerade zu dem Thema, weil wir hier gerade über Dinge, die wir machen möchten und nicht schaffen, gesprochen haben. Und wir haben ja auch mal hier in unserer kleinen Comic-Daddy-Runde hier so Pen and Papers gespielt. Und der Fabian, der schreibt ja selber, also ist dann hier so der Game Master-Mensch.
Hart. Das ist hart, das Thema.
Ja, aber da ist es ja so, also in so einem Pen and Paper ist es ja so, wenn ich jetzt in dem Pen and, also wenn wir spielen jetzt und wir betreten mit unserer Gruppe so ein Haus, meinetwegen, und in dem Haus sind 3 Schränke und ein Schreibtisch und es ist ja dann völlig zufällig oder je nachdem, wie wir halt spielen oder neugierig sind, ob wir sagen, so, ich will mit meiner Figur jetzt hier in die Schreibtischschublade reingucken. Und dann muss er aber im Vorhinein schon vorher bestimmt haben, was da drin ist. Ne? Also als sag ich mal, Autor von so einem Pen and Paper, von so einer Geschichte, musst du total viel vordenken und sagen, okay, wenn die das aufmachen, finden die da vielleicht einen Schlüssel, mit dem können sie dann wieder eine Tür aufmachen, da ist dann wieder sonst irgendwas drin und wenn nicht, dann haben sie halt Pech gehabt und dann, ne, man muss so mehrere Möglichkeiten halt so vorbedenken. Ist natürlich jetzt anders als jetzt einen Comic zu schreiben, aber jetzt so die grundsätzliche Frage, versucht man als Autor, wenn man eine Geschichte schreibt, das mit zu berücksichtigen, dass der eine das vielleicht so interpretiert und der andere so?
Ja, absolut. Also nicht ständig, sonst wird man sich vielleicht, ich sage immer, wenn man es allen recht machen möchte, dann soll man Kuchen machen. Keine Ahnung. Ja, weil selbst da, ja. Eine mag Schoko, der andere Vanille. Natürlich denkt man darüber nach, was macht der Leser, macht die Leserin. Aber ich habe natürlich den Vorteil, dass nur das da ist, was da ist. Aber natürlich muss zuerst ich, und das ist ja das, was ich angesprochen habe, wenn ich, manchmal möchte ich eindeutig sein, manchmal werde ich spezifisch sein. Ich überlege mir, wie kann ich Klischees und Dinge, die einfach in der Kultur drinnen sind, verwenden, so dass alle verstehen. Es geht um Kommunikation im Grunde, ja. Und Sascha macht das ja auch. Er versucht natürlich auch, die Leser und die Leserin über die Seite zu leiten, gezielt. Oder Sascha, willst du kurz dazu was sagen?
Ja, unbedingt. Wie ist jetzt die Frage spezifisch?
Also die Frage war jetzt erstmal auf den Autoren, aber Daniel hat ja ganz recht, das gilt für dich ja als, sag ich mal, jemand, der dann die visuelle Ausführung macht. Mhm. Genauso versuchst du dir im Vorhinein schon zu überlegen, wie kann ich quasi, also wenn ich mir jetzt ein Panel von dir angucke oder ein Bild so, dann passiert in meinem Kopf vielleicht was anderes, als wenn Fabian das macht. Versuchst du das irgendwie im Vorhinein schon irgendwie zu berücksichtigen, dass es eventuell verschiedene Interpretationsansätze dazu gibt?
Ich meine, zum einen kann ich schon natürlich versuchen, eine eindeutige Lesart zu begünstigen, aber gleichzeitig kann ich nicht darauf eingehen, welche Ideen von außen noch kommen könnten. Ich kann das ja alles nicht abgrenzen. So. Aber natürlich habe ich eine Art und Weise, wie ich hoffe, dass es gelesen wird und wo ich meine Bemühungen anstelle, dass das so funktioniert.
Also du hast schon, sage ich mal, in deinem Kopf so, sagen wir jetzt mal, es geht so über 3 Panel oder so, dass du sagst so, okay, das ist so der Fahrtweg, den ich in meinem Kopf habe und so habe ich es mir vorgestellt und möchte ich auch, dass es rüberkommt. So.
Sicher, und ich glaube auch, dass vieles davon auch intuitiv ist. Also es ist ja auch eine eigene Bildsprache, die auch ganz, ganz natürlich sich entwickelt, schätze ich mal, bei jeder und jedem, die das so machen. Okay. Also die zeichnen oder erzählen oder wie auch immer. Und der ergibt sich einfach eine ganz eigene Bildsprache und Erzählweise. Und auf die greife ich halt auch zurück, intuitiv.
Klar.
Cool. Das gibt mir kurz die Gelegenheit, auch anzusprechen, dass Sascha und ich ja nicht ganz allein an dem Ding arbeiten. Wir haben ja auch jetzt zum ersten Mal mit dem Ralf, mit einem Letterer zusammengearbeitet, der natürlich auch sich damit auseinandersetzt, wie er über die Sprechblasen und Captions die Leute über die Seite lenken kann. Ja, wie er die Art unterstützen kann. Und also das überlege ich es mir ja auch. Manchmal im Nachhinein wird vielleicht noch, mir fällt jetzt kein Beispiel aus Acid ein, aber ich habe zum Beispiel in Rainfall einmal sogar eine ganz kleine, und das mag ich normalerweise nicht, normalerweise streiche ich so viel Text wie möglich raus. Und manchmal denke ich, ja, hier wäre ein Satz wäre wichtig, damit man versteht, was hier passiert. Das kann man natürlich im Nachhinein auch mal noch eine Sprechblase reinfügen. Habe ich jetzt hier in dem konkreten Beispiel, glaube ich, noch nicht, also im Acid noch nicht gemacht.
Doch, ich glaube.
oder vielleicht auch schon.
Ja, aber ich weiß
nicht. Also das unterstützt sich ja gegenseitig. Und genauso kann natürlich das Lettering das, die Augen, das Auge oder den Leser unter die Leserin ziehen. Wir haben ein Beispiel, zum Beispiel wo ein bisschen eine abstraktere Seite, in dem Moment, wo das Lettering drauf war, und zwar das Lettering nicht nur unten drunter unter dem Bild war, sondern durch das Bild durchgelenkt hat, ist man viel eingetaucht. Ja? Da kann das Lettering natürlich auch helfen. Und das Lettering macht bei uns der Ralf Singh. Und außerdem haben wir das mal zum ersten Mal mit dem Thorsten Brochhaus auch zusammengearbeitet. Der hat schon immer wieder auch mir auch Input gegeben. Also die Zeichnungen waren zum Großteil schon fertig, aber wie man über Lettering und Text und dann vielleicht doch noch hier und ja, das noch optimieren könnte. Ja, man kann natürlich, was weiß ich, das haben durch die Farbgebung kann man auch Sachen machen und so weiter. Und wir haben, ich und Sascha und ich, sagt man eigentlich, haben schon auch im Nachhinein zum Beispiel hier und da noch ein Namensschild ein bisschen vergrößert, damit man, man holt sich dann Feedback. Und dann haben die Leute vergessen, haben gesagt, ja, aber wer ist diese Figur? Dann sage ich, ja, da steht's doch. Dann haben wir halt dieses Namensschild oder Rosemar zum Beispiel ein bisschen größer gemacht und so Sachen.
Ja, okay.
Also damit setzt man sich schon
auseinander. Ist ja grundsätzlich so eine Sache, die oft, sage ich mal, vergessen wird, ja. Also wenn jemand über einen Comic redet, so, dann wird meistens der Autor und der Zeichner genannt, ne? Und der Letterer ist oder die Letterin oder wie auch immer, also das Lettering ist halt auch super wichtig, ne? Also nicht unwichtig.
Absolut, und das war auch sehr interessant zum ersten Mal aus dem Zweierteam. Wir haben zuerst begonnen, also Ralf ist dann im letzten 2 Monaten oder so dazugekommen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie lange. Und dann natürlich war die Herausforderung auch, Sascha und ich verstehen uns schon so gut und haben schon so lange miteinander gearbeitet und dann kommt noch eine andere oder eine andere Person dazu. Wir haben auch nicht zum ersten Mal mit einem Grafiker gearbeitet, aber zum ersten Mal mit diesem Grafiker gearbeitet, der Ulrich, der hat auch das Grafikdesign im Comic drin gemacht. Also wir haben mehrere Werbepanels und wir haben ein Tablet, das im Comic drin vorkommt.
Ja.
Und da haben wir uns mit ihm auch darin auch auseinandergesetzt, wie erzählt diese Ebene sozusagen. Also die Werbung muss funktionieren. Er hat die Schriften für die Werbung gemacht und die Schriften für das Tablet. Cool. Und da kamen dann auch so Sachen, wo ich dann aufpassen muss als Autor, sagen, du, das war eine super Idee von dir, aber das ist anders gemeint. Und umso größer das Team ist, umso mehr muss ich natürlich aufpassen, dass erstens kommen super Ideen von anderen Leuten, aber manchmal muss ich auch aufpassen, dass diese super Idee nicht was sagt, was ich nicht sagen wollte, weil dann habe ich im nächsten Heft ein Problem, sage ich jetzt zum Beispiel.
Okay.
Und da bin schon ich ein bisschen der Aufpasser sozusagen, weil ich als Einziger wirklich weiß, wo es hingeht. Sascha am zweitbesten weiß, wo es hingeht. Und er natürlich dann wieder viel mehr weiß, was die Art braucht. Und das ist natürlich für mich wieder schön, wenn ich sagen kann, inzwischen vertraue ich dem Sascha so sehr, dass ich sage, wenn der Sascha sagt, das passt, dann passt's. Und wenn der Sascha sagt, das passt, also auf die Art bezogen, wenn der Sascha sagt, das passt nicht, dann passt's nicht. Und das ist natürlich gut, wenn man das Vertrauen hat.
Ja, definitiv. Ja, cool. Wie gesagt, also ich bin von meiner Seite durch mit den Fragen. Fabian, wenn du noch was hast.
Ich wäre auch. Du wünschst glücklich.
Wunderbar. Dann würde ich euch beiden jetzt, wenn ihr möchtet, noch die Gelegenheit geben, irgendwie was loszuwerden, falls ihr irgendwas sagen wollt oder was erzählen wollt. Ansonsten, nö.
Ich habe schon so viel.
Nee, alles gut.
Ja, dann bist du auch da heute.
Dann,
ich kann noch hinweisen auf meine Website catyarncomics.com. Da gibt es die ganzen Comics, wer sie haben möchte.
Genau.
Und sonst in verschiedensten Comic-Shops.
Sehr gut. Dann würde ich abschließend jetzt nochmal hier verkünden, auch wenn das noch nicht so hundertprozentig vorbereitet ist. Ich habe ja hier bei eurem Kickstarter mitgemacht von Acid Noir.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Danke.
Und ich habe da ja 2 Ausgaben von diesem Comic bekommen. Und einen davon möchten wir gerne hier verlosen unter den Zuhörern. Eine Frage müssen wir uns dann, deswegen ist es tatsächlich noch nicht so vorbereitet, eine Frage, die jetzt zu beantworten gilt, müssen wir uns dann noch überlegen. Vielleicht habt auch ihr beide dann eine Idee, muss jetzt nicht hier während der Aufnahme sein, aber.
Wie viele Zwillinge hat Sascha?
Ah, sehr gut. Wie viele Zwillinge hat Sascha? Da, super Frage. Ja, also ich denke final die Frage. Ja, 18 oder so. Ja, mal gucken. Also eine finale Frage wird es dann wahrscheinlich, wir machen ja hier irgendwie so einen Instagram-Post oder so zu der Folge, da werden wir dann eine Frage stellen und dann werden wir das unter den Leuten, die da die richtige Antwort geben, irgendwie auslosen, wer das Ding bekommt und genau. Ja, dann.
Du hast sie signiert auch, oder?
Ich habe beide signiert, ja.
Perfekt. Ja. Also ihr bekommt ein schön signiertes Heft mit kleiner Zeichnung drinnen.
Genau.
Und ihr müsst nur die Frage beantworten. Dun, dun, dun. Da kannst du jetzt reinschneiden.
Genau. Genau. Dafür müsste ich wissen, wie das hier alles funktioniert. Nee.
Du fragst die falschen, die haben so lange gebraucht, bis ich online komme.
Ich weiß auch nicht.
Nein.
Aber das ist normal.
Ich werde das schon schick machen. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, befreien wir den Sascha auch mal. Der muss nämlich hier noch seine Koffer packen, habe ich gehört.
Oh.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr beide da wart. Das war super interessant.
Danke euch.
Danke für die Einladung.
Dass man hier mal auch so ein paar Fragen stellen konnte, so zu den Hintergründen, sage ich mal, so ein bisschen tiefer. War super interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und vielen Dank fürs Zuhören. Keine Ahnung, Feedback, Fragen, sonst irgendwas. Immer bei uns auf dem Discord oder bei Instagram und ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Wiedersehen.
Free audio post-production by Alphonic.com.